Heute Nachmittag ist, nimm dein Eigentum in Besitz. Die Frage ist, was gehört dir? Weißt du, was dir gehört? Was dir zusteht? Was im Testament für dich vermacht worden ist? Nimm deinen Besitz ein. Bevor ich das weiterbringe, möchte ich herzlich einladen zu den nächsten Gottesdiensten am Freitag. Das Thema wird sein, Gott hat alles unter Kontrolle. Dann am Samstag haben wir zwei Gottesdienste. Das ist Frauenbranche um 11 Uhr und um 19 Uhr haben wir dann Predigtgottesdienst. Gott hat auch für dich einen Zufluchtsort. Du bist nicht verlassen, du gehst nicht verloren, du kannst immer hingehen. Eine gute Adresse werde ich dir verraten. Du hast immer einen Zufluchtsort. Und dann am Sonntag, wir wissen, dass wir siegen werden, dass wir überwinden werden. Nimm deinen Besitz ein, was das auch immer ist. Erreiche deine Bestimmung, erreiche deine Berufung. Du bist erlöst, nicht nur um in Gottesdienst zu kommen und nicht nur Däumchen zu drehen und nicht nur Halleluja zu sagen. Du hast eine ganz hohe Berufung. So, und das sollten wir herausfinden, wozu wir berufen sind. Das geht auch die ganze Woche so. Da wird auch das Thema am Sonntag sein. Wir wissen, dass wir siegen werden. Also wir sind berufen, um ein siegreiches Leben zu führen. Wer da überwindet. Aber wisse, was dir gehört. Und muss auch wissen, was dir nicht gehört. Auch das ist wichtig, dass du weißt, damit du dich nicht vergreifst. Die Bibel sagt, niemand soll in ein fremdes Amt greifen. Wir haben jeder eine Berufung, also versuch nicht einen anderen zu kopieren, das ist auch Diebstahl. Bleibe ein Original. Du bist geboren als ein Original und soll es auch ein Original bleiben. Also nimm deinen Besitz ein und da muss man sich überlegen, was besitze ich eigentlich? Was steht mir zu von Gott aus, vom Wort Gottes her? Was hat Gott für mich vorgesehen? Was wollt er von mir haben? Was sind die Gedanken Gottes? Für mich ist es groß geworden. Es ist eine Sache, Gott zu kennen oder Jesus zu kennen. Und eine andere Sache ist es, das, was Jesus für mich erworben hat, auch zu gebrauchen und einzusetzen. Und ja, in Besitz zu nehmen, das, was er für mich erworben hat. Vergebung der Sünden, ewiges Leben, Heilung, Befreiung. Das hat er erworben. Aber ich habe das nicht, solange ich diese Dinge nicht in Besitz genommen habe. Es reicht nicht aus, nur von Jesus begeistert zu sein. Oder gesegnet zu sein, Herr, du hast mich so wunderbar gesegnet oder berührt und so weiter. Oder berufen zu sein oder irgendeine Verheißung zu haben. Nein, ich muss auch so einen Gutschein nehmen und den einlösen. Nicht nur den Gutschein besitzen und sagen, ich habe einen Gutschein, Halleluja. Ich bin so gesegnet, der Herr hat so viel mir gegeben. Du musst diesen Gutschein einlösen oder den Scheck oder wie man das auch immer nennen möchte. Also dieses Einlösen ist so wichtig. Und es ist ein Kunststück. Wie löse ich ein? Da muss ich natürlich an die Kasse gehen und oder dann beim Bezahlen. Da muss ich sagen, hier hat schon jemand anders hat für mich bezahlt. Jemand anders hat für mich bezahlt. Jesus hat für deine Heilung bezahlt. Jesus hat für deine Befreiung bezahlt. Jesus hat für deine Vergebung bezahlt. Das ist alles bezahlt, aber du musst den Schein mitbringen, dass es bezahlt ist und dass du derjenige bist, der da berechtigt ist, das einzulösen. Also es reicht nicht nur aus, dass du Recht hast, du musst auch Recht bekommen. Und so viele Menschen wissen nicht, wie gebrauche ich das, wie funktioniert das. Es reicht nicht aus, dass dein Name im Testament steht und dass du irgendwelche Ansprüche hast von Gott aus. In der Bibel steht so viel für dich, da ist so viel verheißen für dich, aber du musst auch diese Ansprüche, die dir gesagt worden sind oder die Verheißungen, die dir gegeben worden sind, die musst du auch einholen. Oder sie müssen vollstreckt werden. Also das Land wurde zuerst, das Land Kanaan für die Israeliten wurde zuerst verteilt. Da kommt Manasse, da kommt Ephraim, da kommt Juda, da kommt Benjamin und so weiter. Das wurde zuerst mal verteilt, aber dann mussten sie auch einnehmen, das Land. Auf dem Papier ist alles schnell verteilt. Du hast ganz schnell deine Verheißung niedergeschrieben, aber jetzt muss eingelöst werden. Gott hat uns viel mehr vorgesehen, als wir was im Augenblick haben. Da muss man ganz ehrlich sein. Und schon allein, wenn wir nachdenken, in mir, in dir, in uns allen steckt mehr drin, als was wir im Augenblick haben. Du gebrauchst nicht einmal 10% von dem, was du alles hast. Deshalb sagt Paulus einmal an Timotheus, seinem Schüler, lieber Bruder Timotheus, erwecke die Gabe, die in dir hineingelegt worden ist, bei deiner Bekehrung oder Wiedergeburt oder Taufe oder wo auch immer. Erwecke die Gabe. Du musst die Gaben, die Gott in dein Leben hineingelegt hat, erwecken. In jedem Menschen steckt ein Musiker drin, aber die wenigsten können ein Musikinstrument spielen, weil sie nicht lernen. Und als unsere erste Tochter geboren wurde, waren wir so traurig, die war so total unmusikalisch. Wir waren so frustriert. Wir machen Musik, meine Frau und ich, wir spielen und musizieren und singen. Und meine Tochter, die kann nicht einmal Takt halten, kein Ansatz, kein Rhythmus, gar nichts. Wir waren so frustriert, bis wir da gelesen haben von einer japanischen Methode, diese Yamaha-Methode. Und die behaupten, jeder Mensch kann singen und zwitschern und pfeifen und musizieren wie ein Vogel. Also jeder Mensch hat diese Veranlagung. Es muss erweckt werden. Und dann haben wir in diese Musikschule unser Kind gebracht und die haben dann geübt und geübt und heute spielt sie ein paar Instrumente und singt und zwitschert und ist glücklich. Und kann vor der Gemeinde singen, kann für Gott singen, kann alles. Aber die Gabe musste erweckt werden. In dir steckt ein Schriftsteller, in dir steckt ein Prophet, in dir steckt ein Doktor, in dir steckt alles Mögliche, aber das muss erweckt werden. Und du kannst natürlich Straßenfeger weiterbleiben und irgendwie rumlaufen durch die Gegend, aber du musst es erwecken. Wenn du nicht erwächst, es stagniert alles. Gott hat uns alles gegeben, damit wir uns entwickeln. Also nimm ein das Land, das Gott dir gegeben hat, die Gaben, die er dir gegeben hat, entwickle diese Gaben. Gott hat also viel mehr für dich vorbereitet, als was du hast im Augenblick. Und du solltest deine Möglichkeiten kennen. Deine Möglichkeiten. Und den Segen, den Gott dir gegeben hat. Was ist der Segen, dieser Erstgeburtssegen oder Heilssegen oder Erlösung? Was ist da alles drin enthalten? Kenne deine Berufung. Wenn du das einmal weißt, wozu du berufen oder bestimmt bist, dann kannst du darauf hinarbeiten. Wisse, wozu und warum Gott dich liebt. Warum hat er gerade dich und nicht irgendjemand anders, warum hat er gerade dich herausgesucht vor Millionen oder Milliarden von Menschen? Der muss was an dir gefallen haben. Und du musst ihm irgendwas besonders bedeutet haben, dass er dich gerade erwählt hat. Und es ist auch so. In dir steckt etwas drin, was der andere nicht hat. Jeder hat etwas Besonderes und wir sollten unsere Besonderheit herausfinden. Wozu bist du da? Es liegt jetzt an dir, diese Sachen zu entwickeln. Und das ist deine Veranlagung zu finden. Wozu bin ich veranlagt? Finde heraus in der stillen Stunde. Und wir brauchen da Ruhe. Und in der Hektik wirst du das nie finden. Da wird es noch mehr verschüttet in der Hektik. Du musst also zur Ruhe kommen, zu der inneren Ruhe. Dich sammeln, auf Gott hören und so weiter. Frag dich, wozu hast du Freude? Schon als kleines Kind. Wozu hast du Freude gehabt als kleines Kind? Und dann in der Pubertät. Oder dann in der Schule. Was hat dir Spaß gemacht? Vielleicht hat dir Lernen nicht Spaß gemacht, aber dir hat Spaß gemacht zu beobachten oder irgendwas nachzumachen oder irgendwie. Du musst herausfinden, was hat dir wirklich Spaß gemacht. Denn habe deine Lust an dem Herrn steht. Aber du musst auch deine Lust an den Gaben haben, die Gott in dir hineingelegt hat. Wozu hast du Lust gehabt? Zum Lesen, zum Hören, zum Vorlesen, zum Unterhalten, zum Sprechen, was vorzumachen. Wozu hast du Lust gemacht? Das sind Kleinigkeiten oft, aber in den Kleinigkeiten steckt ein Geheimnis drin. So, und dann geht's weiter. Wozu hast du einen Wunsch gehabt? Wozu du keinen Wunsch hast, keine 10 Pferde bringen dich dorthin. Aber wenn du einen Wunsch hast, und die Bibel sagt, befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn, und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Also du musst diese Wünsche in dir entdecken. Was wünsche ich mir? Manche wollen nur essen. Das ist auch ein Wunsch. Aber wir sind nicht nur zum Essen und zum Schlafen da. Wir sind da, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Und viele Menschen haben Bedürfnisse. Also jemand hat Macht, Bedürfnis nach Macht. Er möchte herrschen, regieren, kontrollieren. Ja, vielleicht bist du eine Führungspersönlichkeit. Erwecke die Gabe als Führungspersönlichkeit. Der andere, der möchte lieber mitlaufen und sich unterordnen und einen Dackel spielen. Na, sei dann Dackel. Sei das, was du, wozu du berufen fühlst, so integrier dich da, dann bring dich hinein in die Sache. Nicht jeder ist gleich als König geboren oder wird als König geboren oder ist als König bestimmt. Wir brauchen auch Untertanen und Sklaven und Arbeiter und Knechte und Mägde. Und die Bibel spricht von Knechten und Mägden des Herrn. Also nicht alle sind gleich als Apostel und Propheten bestimmt. Andere haben ganz andere Aufgaben. Stell dir mal vor, wenn es alles Apostel wären, wer hört dann zu? Oder wer baut dann die Gemeinde? Wer macht dann die Gemeinde aus? Also wir haben bestimmte Qualitäten und wir sollten unsere Qualitäten entdecken, unsere Stärken. Die meisten Leute jammern und klagen, ja, ich kann das nicht und so weiter. Die arbeiten an ihren Schwächen. Nein, fang an deinen Stärken zu arbeiten. Du hast eine Stärke. Und was ist Stärke Nummer 1? Was ist Stärke Nummer 2? Was ist Stärke Nummer 3? Da reicht es schon. Mehr brauchen wir nicht. Stärke Nummer 1. Find mal deine Stärken. So, deine Veranlagung. Vielleicht bist du ein guter Zuhörer. Vielleicht solltest du von Gott her ein Seelsorger sein, dich um jemanden kümmern, jemanden zuhören und ein Beter sein, dass du dann das, was du gehört hast, vor Gott bringst und so Priesterdienst. Ein guter Zuhörer. Hörst Gott und hörst die Menschen. Und dann kannst du eine Botschaft daraus machen und bringen. Weißt du, was Gott alles so in dir hineingelegt hat? Und dann ist die Frage, wie leistungsfähig bist du? Erwecke die Gabe, die in dir gelegt worden ist. Also wir müssen an der Gabe arbeiten, die Gabe entwickeln. Und so stark, wie du innen drin bist, erwecke die Gabe, die in dir, nicht die woanders in der Schublade liegt. Erwecke die Gabe, die in dir gelegt worden ist. Und dann arbeite dran und du merkst, wie reich du dann wirklich bist, wie fähig du bist und was du alles so kannst. Bei vielen Leuten sind die Gaben, Fähigkeiten, Veranlagungen, Wünsche und Träume verschüttet. Und deshalb musst du in Gottesdiensten wie diese kommen und einfach hören, was hat Gott für mich vorbereitet. Und dann hörst du die Predigt, nimm das Land ein. Das Land, das bist du. Das ist dein Leben. Mach was aus deinem Leben. Lass es nicht, dass du nur einfach gelebt wirst, sondern fang an zu leben, das auszuleben, was Gott von dir wollte, dass du bist. Die Frucht tragen. Wenn du ein Apfelbaum bist, trag Äpfel. Wenn du ein Birnbaum bist, trag Birnen. Also was für ein Baum bist du und welche Frucht solltest du bringen? Wenn aus dir das alles rauskommt, was in dir drin steckt, dann kannst du ein ganzes Lagerhaus voll machen und die ganze Stadt voll machen. Überleg einmal, so ein Apfelbaum, wie viel Tonnen, x Tonnen bringt so ein Apfelbaum, Jahr ein, Jahr aus. Und das jedes Jahr, er bringt Frucht zu seiner Zeit. Wenn du richtig gepflanzt bist, wenn du richtige Nahrung hast, wenn du richtige Basis hast, dann bringst du Frucht zu deiner Zeit. Bringst natürlich nicht das ganze Jahr über Frucht, aber zu deiner Zeit. Und dann musst du ja auch blühen, dann musst du irgendwann grünen und wachsen und reifen. Aber du bringst Frucht zu deiner Zeit. Und was für Frucht erreicht dein Leben? Haben wir schon entdeckt, was in uns alles drinsteckt, ausgepackt, was Gott in uns hineingelegt hat? Mal ganz ehrlich, wir können nicht alles auf einmal, wir müssen es Stück für Stück. Versuch nicht alles auf einmal, Herr, gib mir den ganzen Segen, die ganze Fülle. Das ist Blödsinn. Und so viele Christen, ja, Herr, heile mich vom Scheitel bis zur Sohle. Das ist nicht drin in der Bibel, so steht das nicht. Gott will uns vom Scheitel bis zur Sohle segnen, aber fangen wir wenigstens beim großen Zeh an oder beim kleinen Finger. Und lass uns stückweise erarbeiten. Wir haben vielleicht die Veranlagung, Beter zu sein. Und jeder sollte ein Beter sein. Beter sind Wundervollbringer. Aber wir sollten zuerst mal anfangen, für 10 Euro zu beten. Lieber Gott, ich brauche 10 Euro. Lass mir ein Wunder geschehen, dass ich 10 Euro bekomme. Und wenn du für 10 Euro beten kannst oder für 10 Euro glauben kannst, kannst du auch für 100 nachher beten und glauben. Und für 1000 oder für 100.000. Aber du musst zuerst mal in kleinen Dingen anfangen. Gott hat alles klein angefangen. Deine Veranlagung ist klein angefangen. Deine Fähigkeiten sind klein angefangen. Du musst in kleinen Dingen anfangen. Zuerst mal vielleicht ein bisschen an der Flöte rumklimpern. Dann nimmst du die Gitarre, dann das Klavier. Und dann machst du mal, sagst du, ja, Mensch, jetzt kann ich schon so viele Instrumente spielen, jetzt mache ich mal ein Konzert. Mach aus deinem Leben etwas. Das ist ganz wichtig. Wir haben noch nicht alles getan, was wir sollten. Und wir wissen gar nicht, wozu ich bin fähig. Und deshalb heißt es in der Bibel, wenn du eine Gabe hast, versuchst du der einen Gabe noch eine weitere zu entwickeln. Wir kennen diese Geschichte von den Funden, anvertrauten Funden. Da hatte einer nur ein Talent gehabt, naja, der war nicht so begnadigt, aber okay, aber das ist nicht das Problem. Manche Leute denken, ich bin auch nicht, oder wir sind nicht gut genug begnadigt oder beschenkt worden von Gott. Der andere hat 2 bekommen, der andere 3 bekommen, der andere 5 bekommen. Und weißt du, es ist interessant, dass die ein bisschen mehr hatten, die haben jeweils nochmals 2 dazu gewonnen und nochmals 3 dazu gewonnen und nochmals 5 dazu gewonnen. Und der eine, der hat sein Talent vergraben, schön bewahrt. Und das sind die vielen Christen, die bewahren das, was sie haben. Und die gebrauchen nicht ihre Talente, dass sie was weiteres dazu gewinnen. Wenn du etwas kannst, solltest du probieren, das nächste dazu zu gewinnen. Das ist Gottes Wille und Gottes Plan für unser Leben. Dass wir uns verdoppeln. Und verdoppele dein Leben, so gut du kannst. Wenn du nur 2 Talente hast, gebrauch sie dann, dass du 4 Talente hast. Und indem du das hineinlegst in die Waagschale und wucherst. Und deshalb sagt auch Herr Jesus zu dem einen in diesem Gleichnis, ja, wenn da hätte es wenigstens mein Geld zur Bank gebracht, dann hätte ich wenigstens noch Zinsen gehabt. Noch wenigstens etwas. Aber Gott braucht keine Bewahrer. Gott braucht Menschen, die wuchern und handeln und was erreichen. Also, wozu bist du fähig? Was wünschst du dir? Versuch einmal festzustellen, mal in einer stillen Stunde, jetzt ist sowieso so heiß, such dir einen schattigen Platz unter einem Baum irgendwo und setz dich hin und versuch nachzudenken, wozu habe ich einen Wunsch, wozu bin ich befähigt, was soll ich tun? Die meisten leben ein unterdrücktes Leben. Das darf man nicht. Nein, das ist nichts für Frauen, das ist nichts für Männer, das ist nichts für einfache, normale Durchschnittsbürger. Du sollst etwas Überdurchschnittliches werden in deinem Leben. Das ist Gottes Plan und Gottes Wille für dich. Und die meisten leben ein unterdrücktes Leben. Sie unterdrücken ihre Gefühle, unterdrücken ihre Wünsche, unterdrücken ihre Träume. Ein unterdrücktes Leben. Fang an, mal dein Traum auszuleben. Und wir haben alle geträumt. Geträumt, irgendwas zu sein, irgendwas zu bewirken, etwas auszulösen. Und wir wissen, wir sind berufen zu was Bestimmten, aber wir benehmen uns wie Sklaven. Und fragen, darf ich das? Kann ich das? Wenn du glaubst, dass du nicht kannst, kannst nicht. Brauchst gar nicht mehr fragen. Aber lies mal, was die Menschen der Bibel, Menschen des Glaubens gemacht haben. Die haben gesagt, mit meinem Gott springe ich über die Mauer. Ach, von wegen da. Und Goliath, komm mal her. Ich schneide dir die Kehle durch. Muss vorstellen, das war David. Der war ein Draufgänger. Und nur Draufgänger gewinnen das Leben. Bist du ein Draufgänger im Geistlichen? Im Natürlichen, im Praktischen. Wir kommen uns so begrenzt manchmal. Ich kann das nicht. Eigentlich kommen alle begrenzt auf diese Welt. Alle kommen nackt auf diese Welt. Alle kommen arm auf diese Welt. Alle kommen mit nichts. Die haben nicht einmal einen Namen, wenn sie auf diese Welt kommen. Aber die machen was dann aus sich. Und die anderen verpennen das Leben. Bist du in der Wirklichkeit, in deiner Wirklichkeit, in der von Gott bestimmten Wirklichkeit schon angekommen? Ist das Leben, das du lebst, das Leben, das der liebe Gott wollte von dir? Ja, ich bereite mich auf meinen Tod vor. Und dann planst du schon deine Beerdigung mit 20. Dann kaufst du schon eine Grabstätte mit 20. Dann suchst du schon den Sarg mit 20 aus. Und so weiter. Weißt du, viele Leute haben ihr Leben abgeschrieben. Fang an, wieder neu aufzuschreiben. Das will ich tun. Nimm das Land in Besitz, das Gott dir gegeben hat. Du musst erstmal einen Plan von deinem Leben haben. Von nichts kommt nichts. Wenn du nichts planst, planen andere für dich. Wenn du nicht denkst, denken andere für dich. Und wenn du nicht lebst, fangen andere für dich das Leben auf, dir vorzuschreiben, was du zu leben und nicht zu leben hast. Also, wir haben eine Beziehung zu Jesus, das ist mal schön und klar und wunderbar. Aber es reicht nicht aus, nur eine Beziehung zu Jesus zu haben. Nur ich kenne Jesus. Ich kenne auch so viele Menschen, nicht nur Jesus. Aber was habe ich davon? Was habe ich davon, wenn ich irgendjemanden kenne und diese Beziehung nicht ausschlachte und nicht ausnütze? Diese Beziehung nicht nütze und sage, weißt du, wenn ich eine Beziehung, sagen wir mal, zu irgendeinem reichen Menschen Beziehung habe, dann rufe ich an und sieh, ich brauche jetzt Kredit wieder. Ich brauche wieder Taschengeld. Ich brauche wieder eine Hilfe. Ich würde ihn ständig anzapfen oder anschnorren oder wie man das auch macht. Ich würde ihn um Hilfe bitten. Ich würde mich nicht da abstrampeln. Also Beziehung. Du hast eine Beziehung zu Jesus und Jesus hat alles für dich erwirkt, erarbeitet, erkämpft und so weiter. Aber du nützt diese Beziehung gar nicht. Jesus hat Vergebung für uns erwirkt. Und was machst du mit deinen Sünden? Jammerst und klagst und beschwerst dich, dass du Sünde hast. Oder, weißt du, wir haben Vergebung und wir sollten die Sünden der Leute zudecken, unsere eigene Sünde zudecken und gar nicht die Sünde so dramatisieren. Wir sollten einfach leben in der Vergebung. Mir ist vergeben. Die Vergebung gebrauchen. Beziehung zu Jesus. Oder Jesus hat uns Heilung gebracht. In seinen Wunden bin ich geheilt. Steht auf dem Papier. Aber Papier ist billig. Und mit Papier nützt uns nichts. Mit Papier kann ich mir gar nichts kaufen. Aber ich muss zu ihm hingehen und sagen, Heiland, in deine Wunden bin ich geheilt. Halleluja, ich bin gesund in Jesus Christus. Ich muss also die Gesundheit gebrauchen, einsetzen und einfach ja die Heilung proklamieren in meinem Leben. Ich bin geheilt. In seinen Wunden sind wir geheilt. Vor 2000 Jahren ist es passiert. Aber das, was vor 2000 Jahren passiert ist, das ist Märchen. Damit kann es nichts anfangen. Das muss jetzt Realität sein. Heute muss es umgesetzt sein. Heute muss ich das in Anspruch nehmen. Und aus dieser Beziehung, aus der Beziehung zu Jesus könnte ich noch viel mehr machen. Lasst uns ganz ehrlich sein. Wir haben eine Beziehung, wir berufen uns auf die Beziehung, wir sind stolz auf diese Beziehung. Danke Jesus, wir preisen Jesus und so weiter. Aber was machen wir aus dieser Beziehung? Nimm ein, deinen Besitz, das Gott dir vermacht hat. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Was machst du damit? Bist du stolz und dankbar auf das ewige Leben? Fängst du jetzt schon für die Ewigkeit zu leben, auf die Ewigkeit hinzuarbeiten? Du sagst, na, dieses Leben geht vorbei. Und dann planst du für die Ewigkeit. Wenn du das ewige Leben hast, planst du für die Ewigkeit. Lebst nicht mehr für jetzt und hier und heute, sondern du lebst für die Ewigkeit. Mach was da draus. Unsere Beziehung könnte noch viel besser ausgebaut werden. Und wir könnten noch viel mehr daraus machen. Und es könnte noch viel mehr daraus entstehen und sich entwickeln. Fang an, das Auferstehungsleben Jesu zu leben. Er ist auferstanden und weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Dann habe ich keine Angst vorm Sterben. Dann habe ich eine gute Hoffnung. Dann weiß ich, mein Erlöser lebt und der Geist, der Jesus auferweckt hat, wird auch mich auferwecken. Redet nicht so viel. Denkt nicht so viel. Und so weiter. Dann werde ich den Teufel viel ganz anders abwimmeln. Würde ich nicht so, oh ja, guck mal. Dann würde ich sagen, Satan hinter mir. Du hast bei mir nichts zu suchen. Wenn du weißt, dass Jesus gesiegt hat und du weißt den Sieg und du kennst den Sieg Jesu, ja, natürlich steht auf dem Papier, er hat gesiegt. Singen wir, gesiegt hat das Lamm oder und so weiter. Jesus ist Sieger. Aber was nützt es, wenn du davon nur singst und davon redest und den Sieg nicht hast? Wir müssen den Sieg in Anspruch nehmen, in Besitz nehmen und sagen, das ist mein Sieg. Jesus Sieg ist mein Sieg. Und ich lebe, weil Jesus lebt. Und er hat ja gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Was nützt es, wenn du die Möglichkeiten alle kennst, von Gott aus gesehen, aber du erwächst die Sachen nicht? Du hast die Gabe der Prophetie, nur als Beispiel. Und hast schon in kleinen Sachen so Ahnung gehabt und gespürt, jetzt da kommt was. Und es ist tatsächlich so gekommen, wie du gedacht hast. Du hast schon prophetische Gaben. Ja, aber ich bin kein Prophet. Manchmal liegst du auch manchmal falsch. Das kann sein, so viele Propheten lagen falsch. Die haben gedeutet, auf welche Zeit das hindeutet. Und weil es Fehler gibt und weil manchmal Leute Fehler machen und weil du schon Fehler gemacht hast, ja, am besten sage ich gar nichts, sonst mache ich auch nichts falsch. Aber du erlebst auch nichts. Und es passiert nichts. So, wir sollen einfach offen sein, sensibel für das Wirken des Heiligen Geistes. Erwecke die Gabe, die in dir gelegt ist. Nimm das Land ein in Besitz, das Gott dir gegeben hat. Gott hat dir dein Land gegeben und schiel nicht auf die anderen. Die anderen gehen dich gar nichts an. Du sollst zuerst mal deinen Acker bearbeiten und aus deinem Boden was rausholen und erwirtschaften und dann erst denken, vielleicht kann ich vielleicht meinem Nachbar auch helfen. Erwecke die Gabe. In dir wurden also Gaben hineingelegt und jede Gabe ist auch gleichzeitig eine Aufgabe. Du kriegst eine Gabe nur, um etwas zu bewirken. Welche Gabe hast du? Aus jedem Menschen kann ein Heiliger werden oder ein Verbrecher. Jeder hat die Chance, ein Heiliger zu werden und jeder hat die Chance, ein Verbrecher zu werden. Also es liegt an uns, was wir daraus machen, wie wir unser Leben entwickeln. So, du hast ja Veranlagung, wenn du wiedergeboren bist, ein Heiliger zu werden oder ein Verbrecher und Sünder zu sein und zu bleiben. Oft können wir unsere Möglichkeiten nicht nützen, weil wir falsch belehrt worden sind. Das ist vielleicht ein Grund. Aber du kriegst hier eine gesunde Lehre bei uns und kannst lernen, wenn du willst. Und wie jeder hat die Möglichkeit hier. Aber viele Leute lassen sich behindern durch andere. Ja, das kann man nicht so als bare Münze nehmen. Du, das Wort Gottes kannst du als bare Münze nehmen. Sein Wort ist A und O oder Alpha und Omega. Es ist die Wahrheit. Das kannst du nicht als bare Münze nehmen. Du musst anfangen, Gottes Worte als bare Münze zu nehmen. Den Gutschein nehmen und zur Kasse gehen und einlösen. Also als bare Münze, auch wenn nicht als Geldschein gedruckt wird. Übrigens, mir fällt früher für deutsche D-Mark, da war draufgedrückt, wer dieses Geld fälscht, wird bestraft mit so und so viel Zuchthausjahre. Heute, den Euro kannst fälschen, da ist gar nicht draufgedruckt, dass du bestraft wirst, wenn du Euro nachdruckst. Also ich habe extra nachgeguckt, bei 20 und so, steht nicht drauf, also du wirst bestraft. Also darfst ruhig dein Falschgeld drucken, aber nicht nachmachen. Aber wie gesagt, es ist nur bedrucktes Papier. Was steht da? 20 Euro. Die D-Mark, das war noch die D-Mark, verstehst du? Da durfte es nicht nachdrucken. Aber Euro. Und jetzt muss hingehen und sagen, das sind 20 Euro. Ob das wirklich 20 Euro sind, du weißt das gar nicht. Ob das gedeckt ist. Wir glauben, dass das Geld gedeckt ist. Also ich bin nicht überzeugt, dass unser Euro gedeckt ist. Da sieht man, was jetzt mit Griechenland passiert und so weiter. Die Leute haben Schulden, die mit dem auf den Euro sich eingelassen haben und gehen bankrott. Ihre Währung wäre vielleicht noch viel besser, auch wenn sie abgewertet wäre mehr und mehr. Aber ja, das ist nur bedrucktes Papier. Steht in der Bibel, das ist nur Druckerschwärze. Nein, nimm das als bare Münze. Viele also sind ungläubig und weil sie nicht glauben, passiert nichts. nach deinem Glauben wird's geschehen. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Wenn du glaubst, das, was in der Bibel, das, was der liebe Gott gesagt hat, in seine Wunden sind wir geheilt, wenn du sagst Amen, so ist es. Das heißt Amen. Amen ist nicht Schluss und aus und vorbei. Amen heißt es, so ist es. Und deshalb sagt Jesus, bevor er überhaupt was predigt und anfängt zu predigen, Amen, Amen, ich sage euch. Also, so ist es, ich sage euch. Und das, was der Herr dir sagt, das solltest du als bare Münze nehmen. Es steht geschrieben und da müsste sich alles richten nach dem, was geschrieben ist. Aber du musst glauben, dass es so ist. Der Teufel glaubt es. Der ist schlauer, wie wir Christen. Der glaubt es. Wenn Jesus sagt, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht von Brot allein, es steht geschrieben, du sollst Gott anbeten. Ja, ja, das mache ich schon. Du siehst es, also der hat mehr Respekt vor Gottes Wort als manche Fromme. Und du solltest sagen, es steht geschrieben, Herr, du hast hier niedergeschrieben, das ist eine Aussage und ich nehme das als bare Münze. Also, das ist noch gedeckt. Gottes Wort ist noch gedeckt. So, bei anderen fehlen oft die Mittel, dass sie das sich nicht entwickeln können, wie sie es möchten. Aber das ist kein Problem. Viele sind in arme Häuser aufgewachsen, sind als Bettler von der Straße irgendwie, haben sie sich hochgearbeitet. Und wenn ich so der alten amerikanischen Geschichten lese, sie haben von Tellerwäscher zum Millionär geschafft. Also es ist, wenn du willst, du kannst deine Gabe entwickeln. Du musst natürlich treu bei der Sache bleiben, nicht immer so hin und her hopsen. Das große Problem bei vielen Christen ist, die hopsen viel zu viel herum. Die sind nicht konstant und kontinuierlich. Du musst, wenn du eine Gabe hast, üben, 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 üben und nochmals üben. Und irgendwann kommt was raus. Und wenn du merkst, das ist nicht, dann üb was anders. Also viele sind also nicht, haben nicht die Möglichkeiten, werden behindert durch andere oder sie haben das selbst nicht. Oder sind noch nicht dorthin gekommen. Wir müssen auch reif werden, dass unsere Gabe zum Tragen kommt. Da müssen auch die Leute da sein, denen du dienst. Du musst zuerst mal geführt werden, bevor du führst. So, und oft leisten wir nicht unseren Beitrag. Also je länger ich dem Herrn diene, desto mehr Aversion bekomme ich. Wenn ich so Christen sehe, der Herr macht es schon, der Herr macht es schon, der Herr macht es schon. Der Herr hat bisher noch nichts gemacht. Weißt du musst machen. Er hilft uns nur. Er steht uns bei. Er unterstützt uns. Aber ich muss das machen. Der Herr macht es. Der Herr bringt keine Leute hierher. Du musst die Leute herbringen. Der Herr heilt niemanden. Du musst den Leuten sagen, nimm die Medizin ein, die ich dir gebe. Oder die Gott uns gegeben hat. Gebrauche das Wort Gottes. Gebrauche deine Kräfte, die du hast. Und die meisten Leute sind krank, weil sie keine Immunstärke haben. Die sind schwach innen drin. Sie haben keine Widerstandskraft. Da läuft eine Mücke rum und da werden sie schon krank, weil sie die Mücke sehen. Wir sollten nicht auf die Schwierigkeiten achten, sondern auf die Stärken, die wir in uns haben. Nach deinem Glauben wird's geschehen. So, deine Immunstärke und deine Immunschwäche kommt allein aus deinem Inneren. Deine Immunstärke und deine Schwäche. Ich war erstaunt, als ich in Kalkutta war, oder in Indien, überhaupt an dieser Ostküste dort unten diente. Da war ich in mehrere Leprastationen, also Leprakolonien. Und ich war so erstaunt. Dann kam ich in eine Kolonie, oder jemand hat mich begleitet. Und der Pastor oder Leiter hat etwa 100.000 Leprakranke betreut. Und ich habe gesagt, Bruder, ich möchte jetzt von dir wenigstens wissen, ist Lepra ansteckend oder nicht? Und er sagt, Lepra ist nicht ansteckend. Lepra ist die Krankheit der Armen und so weiter. Lepra ist nicht ansteckend, auch wenn die Glieder einem abfallen und zerfressen werden. Lepra hat etwas mit Unreinheit zu tun und Vitaminmangel und Immunstärke und so weiter. Und ich war in der Dying-Klinik von Mutter Teresa in Kalkutta und auch da haben mir die Leute gesagt, Lepra ist nicht ansteckend. Lepra hat etwas mit Selbstbewusstsein, mit Stärke, mit gesunder Ernährung. Und wenn die Leute Vitamine nehmen oder die Vitamine, die ihnen gegeben wird. Und das Schlimme ist dabei, die Krankenhäuser geben die Vitamine, die verkaufen die anderen Leuten auf der Straße, anstatt dass sie selber nehmen würden. Und deshalb Leprakranke. Ich werde nie vergessen, ich habe in einer Stadt, plötzlich mache ich Altarruf, also was heißt nicht plötzlich, ich mache Altarruf, dann kommt jemand nach vorne und die geht nach vorne und ich soll für die Frau beten. Und während die nach vorne kommt, gehen alle auf die Seite. Denke ich, was ist denn da los? Habe keine Ahnung gehabt. Und dann bete ich und dann habe ich meine Hand voller Eiter, eine Leprakranke. Und habe gebetet und Und dann habe dann gedacht, jetzt ich werde auch aussätzig. Die Bibel hat uns einen Auftrag gegeben, reinigt die Aussätzigen. Wir sollen die Aussätzigen reinigen und sagen, Leute, setzt alles dran, ihr müsst nicht leprakrank sein. Und ich denke, na Ehemann, da muss er sich 7-mal taufen. Und als er das getan hat, als er gehorcht hat, was man tun, was man sollte, ja, mein Wasser ist besser in Damaskus. Vergiss dein Wasserchen. Selbst wenn er sich in der Gülle getauft hätte, er wäre gesund geworden, weil er gehorchen lernen musste. Der dachte, er kann anderen Befehle erteilen als General, aber selbst hat er keine Befehle akzeptiert. Und als er gelernt hat zu gehorchen, hat Gott ihn geheilt. Und fang an zu gehorchen, was dein Herz dir sagt. Und dein Herz sagt immer, worauf du Appetit hast, was wichtig ist, was gut ist und so weiter. Dein Herz weiß ganz genau exakt, was dir zur Gesundheit und zur Krankheit dient. Also, und wenn du das tun würdest, was du mehr auf dein Herz hören würdest, die Gabe, erwecke die Gabe, diese prophetische Gabe. Ja, du möchtest weissagen, so spricht der Herr. Weissage zuerst mal zu dir selber. Red zuerst mal selber, predige zu dir selber zuerst einmal. Dann wirst du merken, wie das alles funktioniert. Und wenn das bei dir funktioniert, wird es auch bei anderen funktionieren. So, wir greifen immer gerne vor, das ist auch wieder, warum wir noch nicht so weit sind. Wir sind noch nicht reif für Gottes Werke und das Land einzunehmen. Wir haben eine Berufung, wir spüren diese Berufung. Ich bin berufen als Befreier. Wir sind berufen. Ich denke nur an Moses. Moses hat plötzlich gemerkt mit 40, ich bin Befreier. Ich kann für das mein Volk was tun. Ich kann Israel befreien aus der Knechtschaft. Und was macht er? Er wird ein Mörder, weil er in seiner eigenen Kraft was macht. Und das ist so paradox, weißt du, die Kraft Gottes und deine Kraft. Gott macht ohne dich nichts und du kannst ohne Gott nichts. Und wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Moses musste lernen, mit Gott zusammenzuarbeiten. Wenn wir das Land einnehmen wollen, wenn wir unsere Gaben entwickeln möchten, wir müssen mit Gott zusammenarbeiten. Sonst werden wir Mörder und Verbrecher, Diebe und Lügner und Räuber. Weil er eigenmächtig gehandelt hat und nicht warten konnte auf die Stunde Gottes. Das ist also auch sehr wichtig, dieses Kairos. Unsere Zeit ist immer, aber Gottes Stunde ist noch nicht gekommen. Darum sitzen so viele Menschen im Gefängnis. Oder streunen auf der Straße, oder sind in der Psychiatrie, oder sind vom Weg abgekommen und sind verloren, weil sie nicht auf die Stunde Gottes gewartet haben. Nur ein Fehler. Mose hat nur einen Fehler begangen und schon musste fliehen. Ein Fehler. Warum? Weil er nicht auf den Augenblick gewartet hat, bis Gott gesagt hat, Moses, jetzt ist deine Stunde gekommen. Und weißt du, manchmal, wenn ich dran denke, wenn ich so Bilder sehe von Verbrechern im Fernsehen oder so, das sind kräftige Burschen, richtige schöne Leute, Männer und Frauen, und sind Mörder geworden. Warum? Weil die ihre Zeit verpasst haben oder am falschen Platz zu falscher Stunde waren oder irgendwie was Falsches ihnen über den Weg lief oder weil sie ihre Berufung nicht erkannt haben. Was würden manche Leute bewirken, wenn sie ihre Berufung erkennen würden und diese Gaben zu ihrer Gottes einsetzen würden? Was könnten sie bewirken? Sie haben irgendwo mal was falsch gemacht. Irgendwo von der Bahn sind sie abgekommen und dann kriegen sie nicht mehr die Kurve und kommen nicht mehr auf die Reihe. Und dann kommen natürlich so viele andere Störungen, wie bei Moses, der ist zum Mörder geworden. Und eigentlich alle, die Gott irgendwo gebraucht hat, ich bin also entsetzt, all die Heiligen, egal wen du nimmst, alle sind irgendwie zu Verbrechern geworden, weil sie manchmal nicht warten konnten auf die Stunde Gottes, den Tag X. Aber deshalb erwecke die Gabe, nimm das Land in Besitz, aber warte, bis Gottes Augenblick kommt, bis Gott das Signal gibt zum Angriff, bis Gott das Zeichen gibt zum Handeln. Vielen ist schon das Evangelium gepredigt worden und viele noch nicht. Also, und deshalb ist es so wichtig, dass du wartest, bis dir das richtige Wort Gottes gebracht wird. Evangelium ist frohe Botschaft. Und vielen Leuten wurde die Wahrheit vorenthalten, deshalb sind sie auf schiefe Bahnen gekommen und haben nicht die Stunde X erkannt. Aber du kannst ja hier in der Gemeinde, du musst langsam gehen. Wenn du das Land einnehmen möchtest, musst du immer fragen, ist es jetzt schon so weit? Ist es jetzt der richtige Augenblick? Und du solltest jemanden fragen, wenn du selber es nicht weißt, was denkst du? Könnte ich schon irgendwas anstellen für Gott? Und was kann ich für Gott tun? Evangelium ist eine Botschaft der Liebe. Und eigentlich, wenn wir etwas tun, wir sollen aus Liebe tun oder gar nicht. Alles, was nicht aus Liebe getan wird, ist für die Katz. Einfach, tut mir leid, aber es ist so. Weißt du, es muss Liebe sein. Nicht irgendwie nur fromme religiöse Duselei. Liebe ist die treibende Kraft. Alles andere hört auf. Glaube hört auf, Weissagung hört auf, Zungensprache hört auf, Krankengebet hört auf, aber die Liebe hört nicht auf. Also wenn du etwas Ewiges produzieren möchtest, und das ist jetzt unsere Veranlagung, wir sollten das Land mit Liebe einnehmen. Und nicht zerstören, sondern einnehmen, mit Liebe einnehmen. Es ist anders, mit Gewalt einzunehmen, radikal so alles plattwalzen, niederbrennen, niederschmettern oder mit Liebe. Nimm dein Besitz mit Liebe ein, was es auch ist. Hab ein einnehmendes Wesen. Wie macht man das? Bitteschön. Du solltest viel mehr bitten. In der Bibel heißt es, bittet, so wird euch gegeben. Einfach mit Liebe, einfach bitten. Und du wirst sehen, und wenn es dir noch nicht gegeben wird, dann suche. Warum kriege ich es nicht? Warum geben sie mir nicht? Vielleicht ist noch nicht der richtige Augenblick oder die Leute haben selber nichts. Wir sollten dann, und dann sollten wir auch anklopfen. Also die Art und Weise, wie man einnimmt, wird uns in der Bibel klipp und klar gesagt. Bittet, klopft, sucht. Sucht, warum kriege ich es nicht? Was steht noch im Weg? Was sind noch die Hindernisse? Was sind noch die Blockaden, damit ich nicht vorwärts komme und nicht auf diesem grünen Zweig landen kann? Und vielleicht muss ich ein paar Mal Fehler machen, und wir müssen manchmal so Fehler machen, damit wir dann ins Schwarze treffen. Evangelium hilft uns, mit dem Leben was anzufangen. Und wir sollten lernen von der Bibel her, was sagt die Bibel dann dazu? Wir sollten suchen, studieren, forschen, graben, lesen. Wir haben es andere gemacht und so weiter. Und dann sollten wir keine Schuldkomplexe haben, wenn ich mal was falsch mache und wenn ich mal Fehler mache. Ah ja, jetzt habe ich alles versaut. Bei Gott kannst du nichts versauen. Tut mir leid, dass ich das so sage, aber manche Leute müssen das knallhart bei Berlinerisch hören. Also bei Gott kannst du nichts versauen. Wenn du aus Liebe etwas tust, aus Liebe gibst, aus Liebe was sagst, natürlich, wenn du aus Ego und Selbstbestätigung und Rechthaberei was sagst, aber wenn du aus Liebe zu jemand hingehst und sagst, tut mir leid, ich muss dir was sagen, dann klingt das ganz was anderes, als wenn du da so als wie ein Rabauke mit Vorschlaghammer kommst, aus Liebe. Auf Liebe reagieren alle Leute, auch der Hund und die Katze. Sie reagieren auf Liebe. Also fang an, mit Liebe daran zu arbeiten, und wenn dann was falsch gemacht hast, aber eigentlich, es gibt in der Liebe keine Sünde. Wenn du in der Liebe etwas tust, aus Liebe jemandem ein gutes Wort sagst, kann nicht schaden, aus Liebe. Und die Leute spüren das. Kommt das von Herzen? Also, das Land wird eingenommen, nimm deinen Besitz mit dem Herzen ein. Hör auf deine innere Stimme, handle in Liebe, wirke in Liebe. Unser Auftrag ist also, Aussätzige zu reinigen, ermutige andere, dann wirst du selbst ermutigt. Distanziere dich von anderen. Zieh dich nicht zurück, ist es viel leichter, jemanden zurückzuschieben oder sich zurückzuziehen. Jesus sagt, reinigt die Aussätzige, und wir sollen selber nicht den Aussätzigen spielen. Evangelium befreit uns von so vielen Lebenslügen. Das ist schon, wie man das Land einnehmen solle. Befreie dich von diesen ganzen Lebenslügen. Aussätzig, unrein. Ich weiß, wir sind da eine Straße gefahren, unser Chauffeur war ein Hindu. Dann sagte, diese Straße würde ich normalerweise im normalen Fall nicht fahren. Habe ich gesagt, wieso? Ein Hindu geht nicht einen Weg, wo ein Aussätziger gegangen ist. Weißt du, Vorurteile. Wenn du etwas erreichen willst, musst du dich zuerst mal von deinen Vorurteilen befreien. Habe ich gesagt, aber ich bin Christ. Jesus hat mir einen wunderbaren Auftrag gegeben, reinigt die Aussätzige. Ich gehe zu den Aussätzigen. Auch wenn du Hindu bist, du kannst draußen warten und auf dem Parkplatz. Und da hat er auch gewartet auf dem Parkplatz. Vorurteile. Wir erreichen nichts, weil wir Vorurteile haben. Viel zu viele Vorurteile. Okkult. Satanisten. Spiritisten. Heiden. Juden. Katholiken. Hör doch auf mit dem ganzen Blödsinn. Im Himmel gibt es keine Juden, keine Heiden, keine Katholiken und keine Protestanten. Im Himmel gibt es nur Erlöste. Und wenn du das Reich Gottes haben möchtest, ins Reich Gottes kommen möchtest, du musst dich erlösen von den ganzen Benennungen. Egal, ob es jetzt freikirchlich ist oder was es auch immer ist. Du musst alles zurücklassen. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig. Du musst anfangen, an den Erlöser zu glauben. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Nicht werde ein Jude oder werde ein Christ. Nein, oder Katholik hier in diesem Fall. Nein, leg die ganzen Lebenslügen, die ganzen religiösen Dummheiten zur Seite. Und fang an, ganz normal und sachlich an Gott zu glauben. Dann fängst du, das Land einzunehmen. Also ich war so verblüfft, ich konnte den Hindus predigen, ich konnte den Buddhisten predigen, den Moslems habe ich gepredigt, in den Ländern, wo ich gedient habe. Ich habe keine Hemmung gehabt, weil ich überall Menschen gesehen habe, die eine unsterbliche Seele haben. Und jeder Mensch hat eine unsterbliche Seele, ob er schwarz ist oder gelb ist oder grün oder blau. Auch wenn du manchmal so ein Alkoholiker, weil ich blau sagte. Sie sind blau. Weißt du, auch wenn du mal einen Alkoholiker siehst und blau ist. Du, manchmal, der Alkoholiker versteht manchmal mehr in seinem Suff als mancher in der Kirche. Klingt komisch, was ich sage, aber manchmal in dem Suff, weißt du, was hat er gesagt? Gott liebt dich. Ich werde nie vergessen, wir haben einen Prediger mal bei uns gehabt, der war stockbesoffen, als er in den Gottesdienst kam. Und der hat sich verlaufen, eigentlich wollte er woanders hin. Er dachte, das ist ein Bierzelt, weil es ein Zelt war, und kam rein. Und da wird gerade Altarruf gemacht und da gehen die Leute nach vorne. Und weil alle nach vorne gehen, denkt er, er geht auch nach vorne. Und dann bleibt er vorne stehen und dann legt der Prediger dem die Hände auf und betet für den. Du, der ist in dem Augenblick, wo für den gebetet wurde, er ist nüchtern geworden. Total nüchtern. Kam er besoffen. Entschuldigt das Wort. Kam in Dings. Und er ist Prediger geworden und sogar Vorsteher von einer Bewegung. Und ein begnadeter Prediger. Aber der kam mit Suff oder besoffen, kam in den Gottesdienst und weil alle nach vorne gingen, tippelte er auch nach vorne. Also wir dürfen uns nicht stören lassen. Wenn der Geist Gottes auf einen Menschen kommt, ist er clean. Egal was es ist, ist er plötzlich wie umgewandelt, wenn Gott berührt. Ob jetzt einer als Sünder kommt oder betrunken kommt oder auf dem Trip irgendwo ist. Ich habe schon Leute erlebt, die sind unseren Gottesdienst manchmal hineingekommen, die waren auf irgendwelchen Trip. Aber in dem Augenblick, wo der Heilige Geist wirkt, sind sie plötzlich nüchtern. Die sind wieder auf die Erde, auf dem Boden. Und jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Nimm ein das Land. Lass den Heiligen Geist wirken. Der Heilige Geist macht in 5 Sekunden mehr, als was du in 50 Jahre oder in 5 Wochen oder was weiß ich, in wie vielen Jahren, dein Leben lang nicht schaffst. So, der Heilige Geist arbeitet. Deshalb, gib dem Heiligen Geist Raum. Der Heilige Geist findet seinen Weg. Der Heilige Geist macht die Leute nüchtern, macht die Leute aufnahmefähig. Der Heilige Geist zeigt, das ist für dich. Ja, und er saß dann nachher im Gottesdienst, in der Zeltmission, gleich ist am Seelsorger ihn sich angenommen und sich um ihn gekümmert und ihn weitergeführt. Aber ein Problem ist, warum viele Leute nicht auf den grünen Zweig kommen und nichts erreichen und ihr Land nicht in Besitz nehmen, was Gott ihnen gegeben hat. Da fehlt der Heilige Geist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite fehlen Leute, die sie liebevoll annehmen. Menschen müssen liebevoll angenommen werden. Auch wenn sie sich dumm und töricht benehmen. Liebevoll angenommen. Viele Menschen haben keinen Mentor, keinen Lehrer, keinen Begleiter, niemand motiviert. Ach, das geht vorbei, der Rausch. Leg dich mal ins Bett, morgen hast du ausgeschlafen. Und jetzt kann man dann nachher mit dir morgen reden. Gib mir deine Adresse. Und dann morgen wird nachgegangen. Wird man dir nachgehen. Weißt du, wir haben oft nicht. In den Gemeinden, da geht so viel Heil verloren, so viel Segen geht verloren, weil in den Gemeinden Leute sich nicht um andere kümmern. Sie reden übereinander, aber sie kümmern sich nicht umeinander. Wir sollten auch anfangen, uns umeinander zu kümmern, als Christen. Du weißt jemand, du betest für jemand, das Beten nützt nichts. Fang an, dich um jemand zu kümmern. Nimm das Land in Besitz. Wenn Gott dir jemand zeigt, für den du beten solltest oder wo du hinarbeiten solltest, fang an, konkret zu beten und dann geht der Sache nach. Halt dich an diesem Wagen. Philippus, liest du, verstehst du auch, was du liest? Verstehst du das? Frag mal, verstehst du? Nicht, so spricht der Herr. Weißt du, du musst zuerst mal dich ins Gespräch bringen. Bring dich mit Menschen ins Gespräch. Fang an zu reden, schleich dich ein, komm auf Katzenpfoten. Viele Menschen haben niemand, der sie berät, der ihnen Liebe zeigt. Und wenn sie schon jemand haben, beraten die Leute sie falsch. Es sind meistens Sektenleute. Was den meisten Leuten fehlt, ist ein starker Vater. Weißt du, der Vater ist, ach, das wird schon gut werden. Ich habe meinen Vater kaum gebraucht. Aber wenn ich Mist gebaut habe, den habe ich gebraucht. Weißt du, dann kam ich zu Hause, meine Mutter war eine Petzerin. Die hat nicht gezüchtet. Aber warte mal, bis Vater nach Hause kommt. Und manchmal war er ganz streng und dann nahm er mich zu sich und dann sagte, ach weißt du, das habe ich auch mal als Junge angestellt und das gemacht und so weiter. Und oder wenn er nach Hause kam und mich gelobt hat, weißt du, und ich weiß, das war nicht gut so, das war nicht richtig so, aber ich habe schon mein Bestes gegeben. Und dann, wenn der Vater lobt, den meisten Menschen fehlt der Lob des Vaters. Und deshalb, du sollst Vater und Mutter sein. Fang an, Leute zu loben. Wir haben mal eine Aktion gemacht, hast du schon dein Kind gelobt? Und die Kinder leisten viel mehr, entwickeln sich viel besser, wenn die gelobt werden. Deine Probleme lösen sich viel besser, wenn du die Leute, die Probleme machen, lobst. Hör mal, hast du richtig gehört? Vergebung, was ist Vergebung? Fang an, den, der dir Schwierigkeiten macht, mal zu loben. Also wissen Sie, sie machen mir Probleme. Aber das ist ein ganz guter Punkt noch, was ich sagen wollte. Und fang an, in einer Sache zu loben. Lobe die Menschen, die dir Schwierigkeiten machen. Wir sollen nämlich nicht Böses mit Bösen vergelten und so weiter, sondern wir sollen sie segnen. Und segnen ist nichts anderes als loben. Segnen ist nichts anderes als loben. Nicht, der Herr segne dich, der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und gebe seinen Frieden. Das ist kein Segen. Du musst was Gutes über den Menschen sagen in deinen Worten, nicht in den Worten Gottes. Gott hat dich gesegnet und du musst das Gute weitergeben. Einfach lobe. Die meisten Leute, die wissen gar nicht, was richtig und was falsch ist, weil sie niemand gelobt hat. Der Lehrer lobt nicht. Weißt du, jetzt haben die Kinder hier Zeugnisse gekriegt. Meine Enkel gestern, die bringen mir die Zeugnisse und so weiter und die wollen gelobt werden. Auch wenn sie nicht ganz die besten, die allerbesten Noten gebracht haben. Die wollen aber gelobt werden. Und man war schön, als dann der Vater nach Hause kam, gleich dem Vater gezeigt, und da war irgendwo ein Dreier. Aber er sagt, aber das ist nicht gerecht für dich. Und das hast du nicht verdient. Du kannst, bist im Sport viel besser als so. Ja, sagt sie, ich bin wirklich viel besser. Und da wurde der Glaube gestärkt. Weißt du, der Vater sagt, so schlimm, wie die dich benotet haben. Menschen benoten immer, und er hat gesagt, ja, guck mal, das ist, du konntest nicht, die haben kein Schwimmen gehabt und so weiter und deshalb hast du nicht die Note bekommen, die du gerne hättest oder haben solltest und so weiter. Und ja, und da steht das Mädel da und nickt mit dem Kopf und sagt, ja, das ist so gewesen, ich hätte bestimmt das Abzeichen bekommen. Weißt du, das gelobt werden ist so wichtig, dass du die Gaben entwickelst, die in dir drinstecken. Aber wenn du nicht gelobt wirst und dich niemand lobt. Und Geschwister, wir sind verantwortlich für unsere Brüder und Schwestern. Natürlich bin ich meines Bruders Hüter. Wenn wir unsere Berufung nicht erfüllen, wir werden Mörder unseres Bruders. Kain ist ein Mörder seines Bruders gewesen, weil er auf der neidisch war. Wir sollten unseren Bruder oder Schwester aufpassen und wir sollten loben. Fang an zu loben. Nicht nur Gott zu loben. Das machst du in der Gemeinde am Sonntag. Aber fang an, Bruder, Schwester zu loben. Beim Singen oder beim irgendetwas, wenn die was gemacht oder der was gemacht hat. Wir brauchen Vater und Mutter. Die meisten Menschen in unseren Tagen, wir haben sehr viele Zuchtmeister. Pass auf. Aber was uns heute fehlt, sind Väter und Mütter in Christus. Wir lassen uns manchmal viel zu viel von Menschen nehmen. Deshalb erreichen wir auch nichts. Nimm dein Land in Besitz, nimm die Segnungen Gottes in Besitz, nimm das, was Gott dir gegeben hat, einfach ein. Und lass dich nicht bevormunden von anderen. Das darfst du nicht, das steht dir nicht zu. Die meisten Leute hören immer auf die anderen, was sie ihnen verbieten und nicht erlauben oder vorenthalten oder Vorschriften machen. Deine einzige Vorschrift ist die Bibel. Sollte die Bibel sein und sonst nichts. Du solltest nicht nach Vorschriften leben. Weißt du, die Bibel ist das Gesetz Gottes. Und eigentlich, bevor die Bibel gab, gab es kein Buch. Da hat man den Geist Gottes gehabt und man ging nach dem Geist Gottes. Und wir sollen wieder zurückkommen zu dem Geist Gottes, dass das Gesetz Gottes in uns ist. Und in der Bibel heißt es einmal, Gott will seinen Geist ausgießen auf alles Fleisch und er will sein Gesetz in unsere Herzen schreiben. Dass du von Herzen weißt, das ist zu tun. Fang an, von deinem Herzen aus zu leben. Wir könnten viel mehr erreichen, wenn wir viel mehr von innen her leben würden, wenn wir ruhiger und stiller vor Gott werden würden und auf Gottes Stimme hören würden, auf die ewige Stimme aus der Ewigkeit her, aus dem Jenseits. Und das ist so, wir hören so viel von diesseits, so viel von hier und deshalb kommen wir nicht vorwärts. Da wirst du alles möglich hören. Ja, da sind Kananiter drin, da sind Riesen drin in der Stadt, oder im Land und so weiter. Ja, wir sind Heuschrecken vorgekommen. Du siehst, was die Kundschafter alles erzählen, obwohl es seine Brüder und Schwestern sind, oder sogar Häupter, weil sogar die Vorgesetzten, die manchmal erzählen, das können wir nicht. Und dann kommt Josua und Kaleb, das können wir mit Gott. Halt, Maul, still, wir werden gehen. Und wenn ihr nicht mitgeht, ich gehe. Und dann gib mir dieses Gebirge, Kaleb. Es ist so wichtig, dass du sagst, wir werden sie wie Brot fressen. Das hat Luther übersetzt. Herr Luther war noch ein derber Mensch, der hat dem Volk aufs Maul geguckt. Und wir werden sie wie Brot fressen, also diese Riesen. Wir werden uns nicht aufhalten lassen. Wir werden kein Mitleid zeigen mit ihnen. Also nicht verzehren. Fressen werden wir sie. Oder nein, nicht irgendwie samt, sondern richtig, wir werden hart angehen. Wenn du das Land einnehmen willst, du musst hart zu dir selber sein. Nicht hart zu den anderen, zu dir selber. Du musst konsequent sein. Muss also voll hingebungsvoll sein, kein Spaß verstehen, muss aufs Ganze gehen, entweder oder. Bei den anderen musst du großzügig sein. Vieles, was Gott uns zeigt oder gibt oder offenbart, ist einfach, dass wir anfangen zuerst mal zu beten. Eine Sache, bevor du das Land einnimmst, bevor du auf irgendetwas zugehst, musst du erst mal durchgebetet werden. Hast du die Sache schon durchgebetet? Die meisten Probleme, du siehst Probleme vielleicht in der Gemeinde, vergiss es. Die Gemeinde hat Haufen Probleme. Und du siehst diese Probleme, damit sie durchgebetet werden. Und Gott zeigt dir, anstatt zu diskutieren, anstatt zu debattieren, anstatt Aktionen zu starten, jetzt machen wir eine Geschäftsversammlung. Wir sollten eigentlich, bevor wir Geschäftsversammlung machen, wenn wir Probleme in der Gemeinde haben, wir sollten Gebetsversammlung machen. Das ist viel besser. Wir erreichen viel mehr als in der Geschäftsversammlung. Der sagt so, der sagt so, der sagt so. Wir wollen wissen, was Gott sagt. Und das klingt plötzlich ganz anders. Und ich habe einfach gelernt und mir ist groß geworden, nicht Geschäftsversammlung, Gebetsversammlung sollte man machen, wenn wir Probleme haben, wenn man Schwierigkeiten hat. Nimm ein das Land in Besitz. Nimm ein das gute Land. Die Frage, die ich heute beim Eingang gestellt habe, was hast du von deinem Glauben an Jesus? Was hast du von dem Glauben an Jesus? Was für Vorteil? Wie hat sich dein Leben in der Zeit, seitdem du Christ bist, sie verbessert? Welche Fortschritte hast du gemacht? Wie weit bist du gekommen? Was hast du von deinem Glauben an Gott? Was hast du davon? Seitdem du glaubst, bist du da weitergekommen im Leben? Bist du ruhiger geworden? Und ich muss sagen, als ich so mal mein Leben so durchgeforstet habe und so beobachtet habe, ich muss sagen, also ich bin so dankbar, dass ich Christ geworden bin, dass ich Christ werden durfte. Es ist nicht alles gleich auf einmal passiert. Und ich bin froh, dass nicht alles auf einmal passiert ist. Aber als ich so mein Leben angeguckt habe, oh, das hast du im Griff bekommen und das hast du im Griff bekommen. Ich habe so viele Sachen plötzlich, die ich vorher gar nicht im Griff hatte, gar nicht wusste, dass man die im Griff haben soll, habe ich plötzlich im Griff bekommen. Selbstkontrolle war eine Frucht des Heiligen Geistes und die entwickelt sich jeden Tag mehr. Ich muss auch heute euch ehrlich gestehen, auch als Pastor, ich habe vieles noch nicht im Griff, aber ich bin dabei, im Griff zu kriegen. Ja, du sagst ja, man muss nach 40 Jahren heiliger sein. Heiliger wirst du erst sein, wenn du im Himmel angekommen bist und Gott dich heilig spricht. Kommt her, ihr Getreuen und Gesegneten. Aber wir müssen hier lernen, jeden Tag neu aufzustehen und die Dinge in den Griff zu bekommen. Den Alltag im Griff zu bekommen, die Sorgen im Griff zu bekommen, die Schwierigkeiten im Griff zu bekommen, die Ängste im Griff zu bekommen, die Gefühle im Griff zu bekommen. Geht euch nie der Gaul durch? Habt ihr nie Schwierigkeiten damit? Bei mir geht oft der Gaul durch. Ich ziehe da und ziehe und da geht er im Kreis. Also den alten Menschen im Griff zu bekommen. Weißt du, wenn ich dran denke, ich kenne meine Freunde, ab und zu mal, wenn ich so in Süddeutschland bin und so besuche ich sie vom alten Leben, vom Frühjahr, und dann frage ich, guck mal, Gott, du kannst Gott so dankbar sein, dass du Kind Gottes geworden bist. Was sich alles in deinem Leben so sich verändert hat. Ich hätte auch Säufer werden können, auch ein Räuber werden können, auch ein Dealer werden können, vielleicht sogar Mörder hätte ich werden können. Diese Veranlagungen waren alle in mir drin. Sokrates, da geht er mit seinen, ja, weil jetzt Griechenland so in Debatten, so stark in den Medien ist, geht er mit seinen Schülern da irgendwo in Athen spazieren und da hat einer seine Büste unterm Arm und dann sagt er, du, wenn ich dich angucke, kann dir aus dein Leben beschreiben, was in dir drinsteckt, was für eine Persönlichkeit du bist, was für einen Charakter du hast und was für Art von Mensch du bist. Und dann sagt er ja, und kannst du den auch beschreiben, den ich da unterm Arm habe? Den Kopf von, das war Sokrates, also die Büste von ihm. Und da sagt er, ja, das ist ein harter Mensch, der geht, ist brutal, geht über Leichen und was er so alles macht, ist ein Egoist, ist unverbesserlich, was er, und erzählt. Und dann steht der Sokrates daneben und dann sagt, Meister, sag doch was, dass es nicht stimmt. Dann sagt er, ja, das stimmt alles, was er sagt. Das ist alles perfekt. Aber das ist gewesen, bevor ich Philosoph geworden bin. Weißt du, wenn die Menschen dein Leben anschauen vom Äußeren, dann bist du ein Rabauke, bist du ein Sturkopf, bist du ein Schlawiner, bist du ein Schleimer. Wie sind das alles negativ? Aber wenn wir Christen werden, verändert sich so viel in uns. Glaubt ihr das? Verändert sich so viel, bevor ich Christ wurde. Ist das nicht schön? Bevor der Heilige Geist in mein Leben kam. Und ich möchte einfach sagen, bevor ich Christ wurde, da war ich das und das und das. Ich sage euch gar nicht, was ich war. Aber jeder weiß, was man ist, bevor man Christ wird. Aber dann plötzlich, weißt du, ich bin nicht fromm geworden. Ich bin Gott so dankbar, dass ich nicht fromm geworden bin. Und nicht sektiererisch oder fanatisch oder überspannt. Und dass ich auch nicht pharisäisch geworden bin. Die Leute wollten mich gerne zum Pharisäer machen. Oder irgendwie selbstgerecht und weltfremd. Oder geistesabwesend, ja, lieber Gott und lieber Heiland. Nein, ich bin mit beiden Beinen in dieser Welt geblieben, dank der Gnade Gottes, dank des Heiligen Geistes. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, das legst du ab, Stück für Stück, und jenes legst du ab. Weißt du, viele Leute, sie werden krank, weil sie die Dinge, die sie krank machen, nicht ablegen. Nimm ein das Land, nimm deine Gesundheit ein. Sonst wären wir Pharisäer oder sonst was. Wer nur Jesus nachläuft, ist noch lange kein Christ, kein echter Christ. Und Jesus sind viele nachgelaufen und haben Jesus noch dabei verraten dabei. Es ist wichtig, dass Jesus uns verändern kann. Kann dich Jesus verändern? Er lässt dich vielleicht auflaufen wie Petrus und sagt, du wirst mich verraten oder verleugnen und dich an mir ärgern. Aber dieser Petrus ist dann ein anderer Mensch geworden. Es gibt so viele Möchte-Gerne-Christen und sie werden dabei Heuchler, komisch und merkwürdig, unbrauchbar fürs Leben. Sie werden Eigenbrötler, wenn sie nicht richtig von Jesus verändert worden werden, von innen heraus, dann werden sie Nörgler, kritisieren ständig, vernachlässigen ihre Arbeit, ihre Familie und so weiter, beten die ganze Zeit und winken mit der Hand, und anstatt dass sie die Hände anpacken, die Hände an den Flug legen und nicht zurückziehen. Sie trachten nach den Sternen, nach dem Himmel und vergessen, dass sie hier auf der Erde sind. Da gab es eine Diakonissin in einem so evangelischen Kloster, eine Diakonisse, und die war ganz frisch, und da musste sie putzen und kehren und wischen, und irgendwie singt sie, meine Heimat ist in der Höhe, meine Heimat ist in der Höhe, und steht am Besen, schon stützt sich am Besen, und dann kommt die Oberin und sagt, und deine Arbeit ist in der Nähe. Deine Arbeit ist in der Höhe, aber deine Heimat ist in der Höhe, aber deine Arbeit ist in der Nähe. Weißt du, aber viele Christen vergessen, dass man Hand anlegen muss. Und deshalb, wenn wir nicht wahre Christen werden, wir werden entwurzelt, wir verlieren den Überblick, wir werden verführbar und manipulierbar. Deshalb, ein echter Christ ist ein Realist. Ein echter Christ ist ein Realist. Wenn du nicht echt bist und Jesus nicht in deinem Leben innen drin, Jesus ist nur für innen zuständig, in deinem inneren Leben nicht wirken kann und nicht zu seinem Recht kommt, dann wirst du eines Tages Jesus verraten oder von ihm weglaufen. Dann gehst du wieder wie Demas in die Welt zurück und gewinnst die Welt wieder lieb. Der wahre Glaube ist mehr als nur ein frommer Ausflug. Ein bisschen so Unterhaltung und ein bisschen Sensibilität. Der Glaube muss Frucht tragen. Deshalb nimm ein das Land, nimm das Land in Besitz, das was Gott dir gegeben hat, fang an zu besitzen. Sonst ist alles wertlos. Ja, das alles gehört mir. Ja, was hast du davon? Was sind die Früchte deines Glaubens, deines Lebens? Weißt du, da muss Wachstum da sein, da muss Reife da sein. Es ist ein Werden und ein Sein. Das wahre Christsein ist mehr als nur, dass man etwas wird. Das durchdringt alle Bereiche. Du hast Frieden. Gehört dir der Friede? Bist du ein Mensch des Friedens? Kannst du nachts einschlafen ohne Schlaftabletten? Ohne Kummer? Ohne dich von einer Seite auf die andere zu wälzen? Es gibt solche Situationen, aber der Friede Gottes durchdringt uns. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir den Frieden Gottes haben. Und den hast du zu Hause im Bett, oder nicht? Woanders gibt es keinen Frieden. Zu Hause. Oder die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wie sieht es aus? Wir haben alle Schwierigkeiten. Nennen wir irgendeinen Menschen, der keine Schwierigkeiten hat. Ich werde mich ihm anschließen. Aber wir haben alle Schwierigkeiten. Aber die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Die Freude am Herrn. Oder du merkst plötzlich, und Christsein ist, dass Liebe da ist. Und leider, wir finden so wenig Liebe in unserer Gesellschaft. Und Geschwister, wir müssen an der Liebe arbeiten. Liebe ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Das Wichtigste auf dieser Welt überhaupt. Seitdem ich Christ bin, habe ich Orientierung. Zuerst habe ich mich ständig im Kreis gedreht, die Leute befragt, was sagst du dazu, was denkst du, ist das so richtig, ist das so richtig. Aber seitdem ich Christ geworden bin, frage ich nur Gott und mich selber und ab und zu mal die anderen. Da muss ich nicht mehr die anderen so fragen. Oder muss ich nicht Kristallkugel befragen. Weißt du, die Leute, die dann nachher keinen Glauben mehr haben, die gehen dann zu Kristallkugel, zum Wahrsager und was weiß ich sonst wo überall. Oder Sterndeuter. Da brauchst du nicht. Wenn du Gott in dir hast, weißt du Orientierung. Da wirst du auch keinen Kaffeesatz mehr lesen. Das wahre Christsein, das ist Selbstbeherrschung. Das ist die innere Stimme zu hören. Da hast du Halt in deinem Leben. Da stehst du, nimmst Haltung ein. Also Durchhaltevermögen, Stehvermögen. Und vor allem, da zeigt sich wahres Christentum. Du bist leidensfähig. Darüber predige ich mal nicht. Weißt du, auch wenn du an den Heiland glaubst, dann geht's wunderbar. Nein, ich muss dir die Wahrheit sagen, es geht nicht wunderbar. Und wenn es mal nicht wunderbar geht, du bist leidensfähig. Oh, ich kann das ertragen. Ach, diese Wunden, diese Narben. Ich mache mich nicht kaputt mit diesen Narben. Und hör mal, der Herr Jesus, als der gestorben ist und auferstanden ist zum Vater im Himmel, und wenn er heute die Hände aufhebt und für dich betet, seine Nägelmale sind immer noch da. Seine Nägelmale sind immer noch da. Der schämt sich nicht, denn in der Bibel heißt es, wenn er dann wieder zurückkommt, er wird seine Hände aufheben und die Juden werden sehen, in wen sie gestochen haben. Der macht ihnen keine Vorwürfe, den Juden, und klagt sie nicht an. Guck mal, ihr habt mich gekreuzigt. Aber sie werden von selbst drauf kommen, du, wir haben was Böses getan. Aber seine Wunden schmerzen ihm nicht. Weißt du, wir müssen leidensfähig sein. Durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen. Und das ist was der Glaube vermag. Dass der Glaube sagt, ach, die Riesen fress ich. Die Nuss schlucke ich. Das Problem knacke ich. Und leidensfähig werden. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir als wahre Gläubige alles ertragen. Böse Menschen ertragen. Böse Gerüchte ertragen und den Ärger ertragen, dass wir das verkraften, dass wir nicht gleich hochgehen. Jetzt komme ich nicht mehr, jetzt mache ich nicht mehr mit, jetzt will ich mit denen nichts mehr zu tun haben. Nein, und jetzt erst recht. Das ist leidensfähig. Und jetzt komme ich und ich setze mich hinten dann und horch zu. Und weißt du, dass man sich nicht unterkriegen lässt, das ist Leidensfähigkeit. Sich nicht kaputt machen lässt. Hier reingehen und auch hinten rausgehen wieder. Deshalb hat der liebe Gott die Ohren so platziert, dass es einfach nur Durchzug gibt. Nicht, dass es im Kopf bleibt und noch gefährlich ist, dass es ins Herz geht. Wir hören so viel dumme Sachen, was die Leute sagen. Was sie jetzt zum Beispiel über mich alles erzählen. Weißt du, da höre ich, aber da, ich schalte hier ein großes Loch und dann geht's hinten raus. Du darfst dich nicht mehr viel draus machen. Ich muss mein Leben leben. Ich muss bezahlen. Ich muss leiden. Ich muss tragen. Ich muss es erdulden. Verstehst du? Nicht die anderen, die da über mich reden oder über dich reden, über jemand anders reden. Wir müssen, derjenige, den es betrifft, der hängt am Kreuz. Und der Herr Jesus, der hing auch am Kreuz und die Leute spotteten. Ja, anderen hat er geholfen und selbst kann er nicht runtersteigen. Und der ist nicht runtergestiegen. Der hat den anderen getröstet noch, der daneben hing. Also Christsein ist mehr als nur Halleluja singen und dann auf Wolke 7 irgendwo zu schweben. Wahres Christsein, und ich bin so dankbar, dass ich Christ geworden bin. Ich bin nicht mehr abergläubisch, fürchte mich nicht mehr. Und ich kann noch etwas, seitdem ich Christ bin. Ich kann auch Nein sagen. Das ist also ein Kunststück. Du glaubst gar nicht, ich sehe nicht so aus. Aber mir, weißt du, wenn mir jemand von mir was will oder was und so weiter, und Nein zu sagen, da gehört der Haufen Überwindung. Einfach im Gesicht, in der Gegenwart zu sagen, nein, das mache ich nicht. Da dreht man sich zuerst mal und versucht mal auszureden und so weiter. Aber ich kann es jetzt mittlerweile schon langsam Nein sagen. Und es ist so wichtig, dass wir Nein sagen, lernen. Nicht nur Ja, Ja, sondern auch mal Nein, Nein. Und dass es Nein, Nein bleibt. Nicht nur, dass wir mal Nein gesagt haben. Also der Teufel ist so raffiniert. Du kannst heute Nein sagen, aber da wird er so lange mogeln und mobil und aktiv und arbeiten und anrufen und schreiben und so weiter. Guck mal jetzt, ich weiß nicht, wie die Griechen abgestimmt haben, aber angenommen, sie haben Nein abgestimmt im Parlament, dann werden sie, die Europäer werden nochmals, jetzt werden sie so beknien und so beknien und so beknien, bis sie endlich Ja sagen. Das haben sie gemacht mit den ganzen Europa-Verträgen, so lange die Leute, die nicht mitgemacht haben, ob Irland oder Portugal oder wer es auch immer war, so lange bekniet, bis sie doch endlich Ja gesagt haben. Geschwister, das ist die Taktik vom Teufel, so lange zu beknien und zu bearbeiten. Du hast heute Ja, Nein gesagt, aber der wird so lange an dir drum arbeiten, bis du doch Ja gesagt hast, mit Kompromisse. Und Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus. Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus, sind gefährlich, Gefälligkeiten. So, was für Vorteile habe ich noch, wenn ich Christ bin? Nimm ein, dein Land, das verheißene Land in Besitz. Ich werde von Tag zu Tag erneuert. Jeden Tag werde ich erneuert, dass ich immer weniger egoistisch bin, mehr gemeinschaftsfähig bin, bessere Umgangsformen entwickle, dass ich Gott mehr und mehr gefalle. Das sind so diese Eigenschaften, die Gott an mir wirkt. Wir müssen die Dinge in Besitz nehmen, die Jesus für uns erkauft hat, bereitgestellt hat, zurückgelassen hat. Sonst, wenn wir das nicht in Besitz nehmen, bitte jetzt pass auf, was ich sage, dann holt der Teufel das alles. Wenn du nicht das in Besitz nimmst, was Gott dir zur Verfügung gestellt hat, das holt dir dann der Teufel. Du verarmst, wirst schwach und unbrauchbar, funktionierst nicht und sagst, ich komme da nicht durch. Warum? Du hast nicht gebraucht die Autorität, die Gott dir gegeben hat. Jesus will nicht nur anerkannt werden, nein, er will auch nicht angebetet werden, er will, dass du das annimmst, was er dir zurückgelassen hat. Meinen Geist, sagt er, empfang den Heiligen Geist. Das, was er für dich erkämpft hat, die Beute, die musst du in Besitz nehmen. Und er gab Macht. Und weißt du, die erste Macht, die Jesus, die erste Autorität, die in der Bibel vergeben wurde von Jesus, wem ihr Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Du hast Autorität, anderen Leuten Sünden zu vergeben. Stell dir mal vor, deiner Nachbarin zu vergeben, deinem Kollegen zu vergeben, deinem Bruder, deiner Schwester zu vergeben. Ihr habt Macht, Sünden zu vergeben. Und wem sie erlässt, dem sind sie erlassen. Wem ihr behaltet, dem werden sie behalten. Harte Sache. Er hat uns Macht gegeben. Wir sind hier auf dieser Welt die Verwalter, Sachverwalter Gottes, seine Haushalter. Wir haben Auftrag, das zu tun. Er hat uns so viel Positives gegeben. Wir sollten es nur gebrauchen. Wenn du ein Eigentum Jesu bist, dann will Jesus, dass du die Sachen einsetzt für ihn, als sein Eigentum, dass du dich gebrauchen lässt an dem Platz, in der Funktion, in der Art, wie er dich haben möchte, dass du in seinem Namen die Welt veränderst, was ihr einem der Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Wenn du dich veränderst zum Positiven und wenn Gott an dir was tun kann, dann wird automatisch, unwillkürlich auch sich deine Umgebung verändern. Also, wenn deine Umgebung noch nicht verändert ist, dann hast du dich noch nicht verändert. Tut mir leid, wenn ich das sage, aber es ist so. Wenn du anders wärst, wird auch deine Umgebung anders. Denn die Bibel sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und deine Umgebung, nicht nur dein Haus, deine Umgebung gerettet. Dann löst du eine Lawine in deinem Leben aus. Einen Moment. Und wir sind dazu in dieser Welt, um eine Lawine auszulösen. Wenn du erfüllt wirst vom Heiligen Geist und Gott in deinem Leben etwas tut und dich verändert, dann plötzlich deine Umgebung spürt, dass hier ein anderer Geist ist, eine andere Kraft, eine andere Macht. So, du kannst für deine Umgebung, so wie ich vorhin sagte, aus jedem Menschen kann ein Heiliger oder ein Verbrecher werden. Du kannst für deine Umgebung ein Segen oder ein Fluch werden. Entweder oder. Also nimm dein Eigentum ein, was Gott dir gegeben hat. Du musst nichts Fremdes nehmen oder was anderes, was die anderen auch haben. Gott hat was Spezielles auf dich zugeschnitten, maßgeschneidert für dein Leben. Und du musst also nicht zur Bank gehen und dein Konto überziehen, um dem lieben Gott zu dienen. Nein, deine Familie. Du bist Herr über deine Familie. Nimm deine Familie ein. Ich und mein Haus, deine Kinder, die du geboren hast, die gehören dir und Gott. Und nimm deine Kinder ein und sag, den Sohn, die Tochter, die du gegeben hast, die darf nicht dem Teufel dienen. Der hat mit dem Teufel nichts zu suchen. Du kannst nicht über andere Kinder bestimmen, aber du kannst über dein Kind bestimmen. Du hast Autorität über dein Kind. So, ich und mein Haus. Du kannst für andere nicht sprechen, aber für dich kannst du sprechen. Für deine Sache. Das, wo du, was dir gehört, was auf deinen Namen eingeschrieben ist, was hat Gott dir gegeben? Frag dich mal. Ganz einfach. Du hast einen Körper. Gott hat dir den Körper gegeben. Das ist eine Gabe Gottes. Und du solltest sagen, diese Füße werden nicht die sündige Wege gehen. Diese Hände werden nicht sündige Taten tun. Dieser Mund wird nicht lästern und Gott verspotten und verachten. Gott hat den Mund gegeben, ihn zu verherrlichen und die Hände Gutes zu tun, Füße seinen Weg zu gehen. Gott hat das, was du arbeiten musst, also für die Arbeit musst du, wirst du bezahlt. Also da kannst nicht faulenzen oder dich rumtreiben oder irgendwie dann was anderes tun. Aber was machst du in deiner Freizeit? Für deine Freizeit musst du bei Gott Rechenschaft ablegen. Was machst du aus deiner Freizeit? So, das ist dein Eigentum, deine freie Zeit. Du kannst natürlich verschlafen oder kannst was Nützliches daraus machen. Mach aus deinen Eigentumsrechten, was Gott dir gegeben hat, Gebrauch und lass nicht zu, dass andere dich ausschlachten oder ausrauben oder ausnützen oder fertig machen oder an dir sogar noch verdienen. Du hast die Autorität, aus deinem Leben etwas Positives zu machen. Dein Körper soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Was heißt das? Eine Behausung Gottes. Nicht nur ein Schuppen und Schrottplatz oder sonst was. Nein, ein Tempel, wo Gott gelobt und gepriesen wird. Du darfst nicht fremdbestimmt werden. Also, dass andere über dich bestimmen, wann du aufstehen sollst, wann du schlafen gehen sollst, wann was du machen sollst und nicht machen sollst. Diese Fremdbestimmung. Dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Was dort bimmelt, was dort geräuchert wird, was dort benutzt und gebraucht wird, das bestimmst du und sonst niemand. Ergreife über dich selber Autorität. Das ist, nimm das Land in Besitz. Ergreife Autorität über deine Zunge. Ergreife Autorität über deine Sprache, deine Sprachkultur. Ergreife Autorität über deine Gefühle. Ergreife Autorität über deinen Sex. Viele Leute können ihr Sexualleben nicht kontrollieren. Wir sollen es ergreifen, Autorität. Über unser Appetit. Ergreife die Autorität über deinen Appetit. Und nicht, lass dich nicht von deiner Gier und Habsucht und so weiter bestimmen. Oder ergreife die Autorität über deine Gefühle, Neid, Eifersucht und so weiter. Mach also von deinem Haus, von deinem Eigentumsrechten Gebrauch. Lerne zu besitzen. Zu besitzen heißt, oder besitzen heißt, hineingehen und beherrschen. Lerne in dein Leben hineinzugehen, in deine Aufgabe hineinzugehen und aufzugehen und zu beherrschen. Besetze und bewohne dein Haus. Wir haben in der Bibel ein Bild. Das Haus wurde gereinigt, geputzt und sauber gemacht und so weiter. Die Geister sind ausgefahren. Und wenn das Haus nicht bewohnt wird, hier in Berlin, als wir nach Berlin kamen, da gab es nur die Hausbesetzer. In Kreuzberg, da wo wir wohnten, gab es sogar zwei in unserer unmittelbaren Nachbarschaft Hausbesetzer. Was da immer los war, immer mit den Hausbesetzern, da wurde ein Haus sogar mit Polizei geräumt. Also och, das war furchtbar. Ich meine, jetzt im Augenblick ist es jetzt so ein Denkmalschutz, diese besetzten Häuser, manche besetzte Häuser. Aber es gibt genug Hausbesetzer, die dein Haus bewohnen möchten, besitzen möchten und einziehen möchten. Und die warten nur. Diese ganzen asozialen Typen, lassen wir mal, das ist also der Teufel ist asozial. Den mag niemand. Die Dämonen warten schon. Und die nehmen noch sieben andere und die stürmen das Haus und wollen das dein Haus besetzen. Deshalb behalte das, was du hast. Die Bibel sagt, halte deine Krone, dass sie niemand raube. Es gibt also genug Hausbesetzer. Lass niemand Fremdes in dir heimisch zu werden. Weißt du, diese Hausbesetzer kommen ganz raffiniert. Die steigen irgendwo rein und dann sitzen die drin und dann gehen sie nicht mehr raus. Und die kriegst du auch nicht mehr raus. Überlass dein Leben nicht deinen Feinden und deinen Widersachern und den Schmarotzern und wer das auch immer ist. Es wird schwierig sein, wenn du so einen Hausbesitzer mal drin hast, Hausbesetzer drin hast, der kommt nicht ohne Krach mehr raus. Der kommt sanft, manchmal so schleicht er sich da rein irgendwie, aber dann, wenn er drin ist, du hast große Probleme, um sie loszuwerden. Am besten, du lässt die gar nicht rein, gibst dich gar nicht damit ab. Jede verdächtige Person solltest du sehr sorgfältig beachten und so weiter. Wer kommt in mein Haus, wer stiefelt da rum und wer geht da ein und aus? Wer geht in dein Leben ein und aus? Wer bestimmt dein Leben? Welche Worte, welche Gedanken, welche Ideen kreisen so in deinem Leben? Überleg einmal, was sind so deine Sorgen, deine Ängste? Das sind diese Hausbesetzer, die von dir Besitz haben wollen. Pass auf deine Besucher, ob sie auch wieder rausgehen. Es ist keine Sünde, mal böse zu sein und zornig zu sein. In der Bibel heißt es also, wir dürfen zornig werden. Also wenn ich mal zornig bin, das ist okay. Steht in der Bibel. Aber lasse die Sonne nicht untergehen über euren Zorn. Also es darf nicht über Nacht der Zorn drin bleiben. Der Zorn muss raus am Abend, wenn die Sonne untergeht. Der Ärger muss raus, wenn die Sonne untergeht. Die Sorge muss raus, wenn die Sonne untergeht. Also es ist kein Problem, mal Sorgen zu haben, mal am Tag über sich Gedanken zu machen, wie geht's weiter. Aber wenn sie dann drin bleiben und übernachten bei dir und sich einquartieren, das ist gefährlich. Die haben nichts in deinem Haus zu suchen. Das sind die Hausbesetzer, das sind Diebe. Als ich noch drüben in der Kirche war, fahr los, wir haben abgeschlossen alles, war alles dunkel auch. Und unterwegs muss ich irgendwie austreten. Dann denke ich, naja, du bist noch nicht weit genug gefahren, drehst um und fahrst zurück. Fahr zurück, will auf die Toilette. Also bin rein, habe meinen Schlüssel, will auf die Toilette rein. Und die Toilette ist abgeschlossen. Von innen. Denke, das gibt's doch nicht. Wie kann die Toilette von innen abgeschlossen sein? Da muss einer drin sein. Dann sage ich, kommen Sie bitte raus! Keine Stimme. Kommen Sie bitte raus, hier ist jemand drin. Denn die Toilette kann nicht von innen abgeschlossen. Sie ist von innen abgeschlossen. Der kommt nicht raus. Und dann polter, und dann nehme ich Schraubenzieher, fange an zu drehen schon. Dann dachte ich, ich muss selber mit Gewalt die Tür aufmachen. Dann mache ich die Tür auf. Mir ist alles vergangen. Mache ich die Tür auf. Und dann sage ich, ich komme raus. Er sagt, wie sind Sie da drin? Ja, ich habe vergessen, bin eingeschlafen hier. Aber das können Sie mir nicht erzählen. Der war ein Dieb. Der wollte stehlen. Weißt du, die Leute lassen sich gerne einschließen. Deshalb, wir kontrollieren auch alle unsere Toiletten, wenn wir gehen, ob alle Lichter ausgemacht sind. Lichter waren aus. Aber der Dieb hat sich einschließen lassen. Der hätte, und von innen kann er die Tür aufmachen. Von außen kann er nicht rein. Aber von innen. Und der Teufel lässt sich einschließen. Das Negative lässt sich so gerne einschließen. Gottes Willen ist zu Ende und er geht nicht nach Hause. Der lässt sich einschließen. Ich bin eingeschlafen. Von wegen. Der Gottesdienst war lang vorbei und ich habe schon noch ein Gespräch gehabt und alles. Ich bin eingeschlafen. Pass auf, wer sich in deinem Leben einschließen lässt. Und das ist gefährlich. Wir haben in der Bibel eine Geschichte, das ist der König Hiskia, der Gott hat Gnade geschenkt. Und weißt du, wenn Gott Gnade schenkt, wenn Gott jemanden segnet, da gibt es so viele Parasiten, die sich einschließen lassen. Gott hat ihm 15 Jahre seines Lebens zugefügt und Gott hat den wunderbar geheilt von seiner Todkrankheit. Und da kommen doch Leute aus Babylon und sagen, oh, wir wollen dir Geschenke bringen, Hiskia. Gott hat so viel Gnade dir geschenkt. Pass auf, wer dich zum Geburtstag gratuliert, wer dich besucht und wer dir Geschenke dir bringt, weil nicht immer Geschenke sind gute Gaben. Und Hiskia, Gott hat dich so wunderbar geführt. Ach, das ist so lieb. Und der Hiskia war ein Trottel. Tut mir leid, Gott möge mir vergeben. Und er zeigt alles, was er hat, steht in der Bibel. Seine ganzen Schätze, sogar vom Haus Gottes, zeigt, wie reich Gott ihn gesegnet hat. Und das ist das Problem, was ich dir sagen möchte. Zeig nicht allem, was du hast. Sag nicht allem, was du kannst. Sag nicht alles, was Gott dir gesagt hat. Du sollst kein Verräter sein. Und Hiskia, eigentlich hat er sein eigenes Grab geschaufelt. Er hat alles gezeigt. Und dann kommt der Prophet und sagt, Hiskia, was sind das für Leute? Die sprechen so eine komische Sprache. Das ist gar nicht Hebräisch oder Aramäisch. Ja, die sind von weit her, die haben das alles bewundert. Und sagt, Hiskia, pass auf, die werden alles dir nehmen, was du ihnen gezeigt hast. Was hast du ihnen alles gezeigt? Ungläubigen Menschen solltest du nichts zeigen. Ungläubigen Menschen solltest du keine Seelenstriptis machen und erzählen, alles, was du mit dem Heiland erlebt hast. Es sei denn, Gott gibt dir grünes Licht. Aber so viele Christen erzählen, das hat der Herr für mich getan und das hat der Herr getan. Und am Schluss liefern sie dich in eine Klapsmühle ein. Verstehst du, was ich sage? Ich denke, ich versuche ein bisschen derb zu sein heute Abend. Aber lass nicht alles, erzähl nicht alles, was du weißt. Sie werden kommen und sie werden dir alles nehmen. Du sollst Gott nicht verraten. Deshalb tut Gott im Verborgenen so viel, dass gar nicht so viel rauskommt. Zeig niemand deine Blöße. Ist ganz arg wichtig. Zeig niemand deine Schwächen. Weißt du, du erzählst irgendjemand, ach, du weißt, ich habe so Probleme, ich kann gar nicht beten. Oder ich zweifle noch so viel und verstehe so vieles nicht. Und dann kommen sie, Thomas der Zweifler. Weißt du, so schnell kriegst du dann ein Etikett. Pass auf, deshalb nimm ein das Land, das Gott dir gegeben hat. Und wenn du Zweifel hast, dann zweifle. Und dann erzähl nicht den Leuten, was für Probleme du hast. Und dann nämlich nachher läufst du hinten mit einem Etikett, das siehst du nicht einmal. Da läuft der Thomas der Zweifler. Thomas der Zweifler. Einmal hat der Junge gezweifelt. Einmal hat er was nicht verstanden. Petrus warnt, ich bin jetzt gerade dabei in meinem Bibelstudium beim zweiten Petrus, warnt ganz radikal vor Irrlehren. Ich bin so entsetzt. Ich bin ja schon in Kapitel 2 im Petrusbrief und bin so entsetzt, wie Petrus vor Irrlehrer warnt. Nimm dich in Acht vor Irrlehrer. Und also ich habe gedacht, nein, wenn ich das heute machen würde, dann würden die Leute sagen, um Himmels Willen, würden aufschreien. Aber Petrus warnt vor Irrlehrern. Du sollst also mit denen gar nicht abgeben und so. Und also wie hart er das warnt vor Irrlehrern. Und ich habe versucht noch ein bisschen aufzuarbeiten, ist das wirklich biblisch? Und dann der Judasbrief nachher noch dann daneben und so weiter. Und da heißt es, lass dich nicht ein mit dem und lass dich nicht ein mit das und lass dich ein mit jedem. Wir lassen uns so viel ein. Wir nehmen nicht das Land in Besitz, wir lassen uns mit allen möglichen Sachen ein. Wir lassen uns mit Krankheit ein. Leute erzählen uns dann die ganze Krankheitsgeschichte, ganze Krankheitsbiografie. Hör doch, die sollen uns lieber von Gott erzählen. Lass dich nicht mit den Ängsten ein, lass dich nicht ein. Mit der Bedrückung, mit der Armut. Die Bibel sagt, halte, was du hast. Halte, was du hast. Halte deine Krone. Halte deine Würde, deine Haltung, halte deine Berufung. Was hast du? Was hast du bis jetzt eingenommen? Versuch das zusammenzuhalten, was du bis jetzt eingenommen hast im geistlichen Leben. Besitz ist der Schlüssel zur Herrschaft. Wenn ich zum Beispiel eine Kamera kaufe, oder du kaufst eine Kamera, egal, dann gehört die Kamera mir. Ich habe Eigentumsrecht. Die Kamera ist meine Kamera. Fotoapparat. Fahre ich jetzt in Urlaub und ich vergesse die Kamera zu Hause. Es ist immer noch meine Kamera, aber ich habe nichts im Urlaub davon. Ich habe es vergessen, meine Kamera habe ich zu Hause gelassen. Und so ist es auch im Geistlichen. Weißt du, mir kann die Kamera gehören, aber was nützt sie, wenn ich zu Hause habe? Ich muss jetzt im Urlaub haben. Jetzt brauche ich die Kamera. So, und Jesus hat auch durch seinen Tod und seine Hingabe und so viel erkauft und so viel geschenkt. Aber was nützt es, wenn es nur am Sonntag im Gottesdienst ist und nicht zu Hause? Und wenn er uns Dinge verschafft hat und wir sie nicht nützen? Verstehst du? Ich habe meine Kamera, ja. Das ist mein Eigentum. Aber ich benutze das nicht. Das ist ja schön aufbewahrt. Ich staube immer ab. Und so geht es auch mit der Beziehung zu Jesus. Ich habe die Verbindung mit ihm, aber ich telefoniere nicht mit ihm. Ich rede nicht mit ihm. Ich bespreche die Sache nicht mit ihm. Ich vertraue ihm nicht alles. Manchmal gehört dir etwas und du besitzt es immer noch nicht. Zum Beispiel, nimm mal an, du würdest ein Haus da in Köln oder Hamburg oder München erben. Du hast ein Haus geerbt, ein schönes Haus von der Tante, das hat sich vermacht, aber das Haus ist in Hamburg oder in München. Du bist Eigentümer des Hauses, dir gehört es. Und du freust dich und erzählst, du, ich habe ein Haus geerbt. Geschwister, stellt euch mal vor, ich habe ein Haus geerbt, ich bin ein Eigentümer von einer schönen Villa irgendwo am Starnberger See. Ich bin ein Besitzer, aber du bist noch nicht im Haus, du wohnst noch nicht dort, wo du wohnen solltest. Oder hast das Haus noch gar nicht gesehen oder besucht oder eingenommen, du bist immer noch in Berlin. Und so ist auch mit deinem Besitz, du musst deinen Besitz antreten. Der Herr Jesus hat dir so viel verheißen, da steht so vieles und bist du schon dort angekommen, wo du sein solltest? Und natürlich, weil du dort nicht wohnst, da gibt es die Hausbesetzer. Und die nehmen dann deine Villa ein. Wenn du das Haus nicht benutzt, dann kommen die und stürmen das Haus und klettern über den Zaun und brechen den Zaun ab. Dann hörst du, das Haus gehört mir. Aber die sagen, wir wohnen jetzt da drin. Wir sind jetzt die Eigentümer. Du kannst dir so viel einbilden. Und weißt du, wir können alles schriftlich schwarz auf weiß haben. Wir haben geerbt, das ist unseres und auf meinen Namen eingetragen. Aber andere wohnen drin. Du solltest nichts den anderen überlassen, was Gott für dich bestimmt hat. Gebrauche die Gabe, die Gott in dir hineingelegt hat. Und lass nicht andere für dich arbeiten. So, vielleicht denkst du ja, irgendwann werde ich hinziehen, aber das ist irgendwann kann gar nicht mehr, wird nicht mehr wahr unter Umständen. Und ich weiß, wie das ist, wenn du etwas nicht in Besitz nimmst oder irgendwie verzögerst oder etwas verpasst, nur irgendetwas, dann geht das ohne Prozess nicht ab. Und meine Eltern haben ein Haus gekauft und die haben auch ein paar Dummheiten gemacht, Leichtsinnsfehler, wir kamen aus dem Osten und wir wussten nicht alles, wie das alles so rechtlich ist hier. Und so gekauft und da wohnten Leute und die sind nicht rausgezogen. Und die waren Hausbesetzer, Besetzer, nicht Besitzer, Besetzer. Und da musste ein Gerichtsverfahren, das zweite Gerichtsverfahren, mit drei Gerichtsverfahren musste dann unter Polizeischutz das Haus geräumt werden. Und das ist natürlich nicht einfach. Der Feind nützt meistens Hintertüren, um da reinzukommen. Und wenn es einmal drin ist, dann ist er drin. Deshalb sagt die Bibel, alles, was ich euch sage, oder Jesus sagt, wachet. Wenn du etwas nachgibst, du nimmst das Land nur in Besitz, wenn du gewisses Dritte tust. Und die Bibel sagt, worauf sich euer Fuß setzen wird. Das Land gehört dir. Wir müssen schrittweise das Land einnehmen. Und sagen, irgendetwas, du brauchst heute irgendetwas. Ich weiß nicht, was du brauchst, aber frag den lieben Gott, was du brauchst. Und der liebe Gott wird dir sagen, was du brauchst. Und dann sag, und das will ich heute haben. Ich will heute Heilung haben. Vielleicht im Bauchschmerzen, Kopfschmerzen oder Armschmerzen, wo immer. Und dann so lange rummachen, bis du das hast. Bis du es hast. Und nicht nachgeben. Weißt du, der Teufel möchte, dass du nach gewisser Zeit aufgibst, zu betteln und zu bitten. In der Bibel haben wir ein Beispiel, wie man bittet. Unverschämt muss man sein. Und so lange an diesem Fall beten, bis du es hast. Anträge stellen. Anklopfen, suchen, machen, cremen, salben, schmieren. Alles. Alle Register ziehen. Also ich mache, und ich bin ganz ehrlich, ich bin Christ und ist seit über 40 Jahren und Prediger und so weiter. Ich mache so, ich bete und ich mache alles. Also Gott heilt mit der linken Hand oder mit der rechten Hand. Also ich mache so, wie Martin Luther das mal gesagt hat, als alles Arbeit nichts nütze oder dann, als ob alles Beten nichts nütze. Ich bete und arbeite und eins von beiden wird nützen. Entweder beten oder arbeiten. Wenn du etwas erreichen willst, du musst radikal sein, alle Register ziehen. Alle Register ziehen. Beten wie ein Weltmeister und arbeiten wie ein Weltmeister. Und eins von beiden wird funktionieren. Eigentlich funktioniert das beides, wenn das beides zusammenarbeitet. Weißt du, wenn das also ausbalanciert ist, dann das Beten alles ist und Arbeiten alles ist. So wachet. Wenn wir nicht Kompromisse machen und konsequent sind und bei der Entscheidung bleiben, so lange, bis es kommt. Der Feind natürlich wird alles dran setzen, uns zu entmutigen. Und es ist so wichtig, dass du ständig dich ermutigst. Jeden Morgen, wenn du aufstehst, ist noch nicht, danke Herr, es wird heute kommen. Vielleicht morgen, vielleicht übermorgen. Na, jemand musste sich 7-mal im Jordan taufen. 7-mal muss er gehorchen lernen, 7-mal muss er etwas tun. Und 7 heißt es vollkommen. diskutiere nicht mit dem Teufel, red nicht so viel mit ihm. Weißt du, der Teufel holt ganz schnell andere Kollegen noch Verstärkung. Wenn du mit ihm sehr viel diskutierst, dann sagt er, ich habe noch einen Freund. Handle. Wichtig ist handeln. Lieber, du verstehst nicht so viel, aber du tust mehr. Viele Leute sagen, ich muss das alles verstehen, das muss mir einleuchten, das muss mir der Herr sagen. Nein, du weißt es ganz genau, was der Herr dir gesagt hat. Tu das, was der Herr dir gesagt hat. 7-mal im Jordan taufen. Und dann waren die Knechte, und mir gefallen diese Knechte. Ja, wenn der Prophet dir was Großes geheißen hätte, du hättest es getan. Aber 7-mal sich taufen zu lassen, und doch selber das machen. Und Geschichte, an dieser Geschichte beim Naaman ist so wichtig. Er musste sich taufen. Er musste 7-mal runter, rauf, runter, rauf, runter, rauf. Nicht, dass er jetzt einen Teufel sucht, wer tauft mich? Er muss es selbst tun. Sich selbst in den Tod Jesu bringen. Sich selbst begraben lassen. Sich selbst. Wir haben diese Eigentumsurkunde, wir haben die Verheißung Gottes. Wir haben sie Zusagen, und wir müssen jetzt selbst an uns reißen. Das ist meins. Und jetzt gehen sie raus, und es ist ein Prozess, wenn du dich eingelassen hast, jetzt musst du diesen Kampf auch führen. Und deshalb müssen manchmal Christen Kämpfe führen, weil sie geschlafen haben, nicht aufgepasst haben, weil sie nicht hingehört haben, weil sie nicht sich sagen ließen. Deshalb müssen sie jetzt einen Kampf führen. Aber steh diesen Kampf durch im Namen Gottes. Weißt du zum Beispiel auch, ich würde mich nicht von jedem Hinz und Kunz und Müller und Meier die Hände auflegen lassen. Es gibt so viel besessene Leute. Und wenn die dich betatschen, die übertragen dir den Fluch statt den Segen. Also ich würde nur von Leuten mich segnen lassen, von denen ich weiß, dass sie unter dem Segen Gottes stehen. Und du wunderst manchmal, ja, legt einander die Hände auf. Es ist gut, aber es ist nicht richtig. Es mag ehrlich sein, verstehst du, und so weiter. Ich habe ja drüben in der Gemeinde mal gehabt, da war irgendjemand dort, ich weiß nicht, wer das war und so weiter, und da habe ich versucht oder gesehen, nein, eigentlich, die kamen im Gespräch dann in die Seelsorge, ich habe auf der Schulter was, ich kann meine Hand nicht mehr bewegen. Und jemand anders kam auch, ich kann meine Hand nicht bewegen. Ich habe gesagt, das gibt's doch nicht, das gibt's doch gar nicht. Das sind so viele, die Hand nicht mehr bewegen können. Das waren, glaube ich, 12 Stück. Und dann fiel mir eins, die betet in eine Ecke, und dann eine Person denen die Hände aufgelegt. Und wahrscheinlich hat sie verflucht oder verhext. Also ich muss in aller Ehrlichkeit sagen, es gibt so viele, wo Gott was baut. Baut auch der Teufel seine Kirche und seine Kapelle. So, wir müssen nicht alles uns gefallen lassen und nicht alles annehmen. Wenn du schon sowas machst, dann lass dich lieber mit dem Blut Jesu bedecken zuerst einmal. Dass du einen dicken Panzer hast, dass das alles abperlt in deinem Leben. Nimm ein das Land, sonst da kriegst du eine Hand nicht hoch und eine zweite kriegst du auch nicht hoch, dann kriegst du den Fuß auch nicht mehr hoch. Am Schluss dann wunderst du, warum bist du ein Krüppel? Seitdem ich in die Gemeinde gehe, bin ich behindert. Und du wirst behindert, wenn du nicht aufpasst. Deshalb sind so viele krank und blind und schwach und elend und manche sogar gestorben, weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheiden können. Was ist der Leib des Herrn? Das, was mit dem Haupt verbunden ist, das ist Leib des Herrn. Was nicht mit Christus verbunden ist, ist vom Teufel. So, ist der mit Gott verbunden? Ist der mit dem Heiligen Geist verbunden? Ist der mit Jesus verbunden? Mit wem ist er verbunden? Worauf sich euer Fuß setzen wird, das Land gehört euch. Und du musst manchmal Risiko eingehen. Wenn du das Land einnehmen willst, du musst auch vielleicht nasse Füße kriegen. Und nimm ein das, was Gott dir versprochen hat, und tu das, was Gott sagt. Und was Gott dir sagt, nicht zu tun, das tust du auch nicht. Ganz einfach. Nimm ein. Wir müssen also hineingehen und dann anfangen, darüber zu herrschen. Wenn wir das nicht tun, nützt die Bibel alles nichts. Das Leben, das nicht gelebt wird, ist kein Leben. Ist nicht einmal das Papier wert, worauf es geschrieben steht. Das Leben muss gelebt werden. Und deshalb fang an zu leben. Wie lebt man richtig? Also, wie läufst du richtig? Linker Fuß, rechter Fuß. Hast du darüber nachgedacht? Weißt du, wenn du einmal richtig läufst, es kann sein, wenn du gehst, dass du mal hinfällst und stolperst. Das passiert, das ist kein Verbrechen. Aber normalerweise als erwachsener Mensch liegst du nicht auf dem Boden, sondern du stehst aufrecht und handelst und lebst das aus. Das gilt für alle Bereiche des Lebens. Weißt du, wenn du nicht das Leben lebst, das hier in der Bibel beschrieben wird, Oder wird uns ein ganz anderes Leben beschrieben, als das, was die Christen manchmal leben? Schwach und jammerlich und elend und so weiter. Lauter Klageweiber leben. Wir sollen aufhören, Klageweiber zu sein. Wir sollen Überwinder sein, Sieger in Christus. Und einfach triumphieren und sagen, er hat's überwunden, das Lamm hat's überwunden. Würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm. Das gilt für alle Bereiche, dass du also ausleben sollst und nicht nur auf dem Papier. Ehe, die auf dem Papier steht, ist keine Ehe. Oder Liebe, die auf dem Papier steht, ist keine Liebe. Oder Glaube, wenn es nur auf dem Papier steht. Ich glaube, ich bin evangelisch. Aber wo ist das Evangelium? Oder Gesundheit auf dem Papier. Was nützt es? Es ist keine Gesundheit, wenn es nur auf dem Papier steht. Es reicht nicht aus, dass deine Verheißungen auf dem Papier stehen. Die Zusagen müssen in deiner Hand sein und es müssen dir gehören. Und es muss ein Teil von deinem Leben sein. Alles, was nicht gelebt wird, ist wertlos. Gemeinde, die nicht gelebt wird, ist wertlos. Gemeinschaft, die nicht gelebt wird, ist wertlos. Freude, die nicht ausgelebt wird. Wann hast du zum letzten Mal getanzt und gejubelt vor dem Herrn? Friede, der nicht ausgelebt wird, ist kein Friede. Und Gott, der nicht erlebt wird, ist kein Gott. Das ist Götze. Bestens Fall. Also Siege, die nicht ausgelebt werden. Wann hast du zum letzten Mal über irgendeine Sache triumphiert? Und gesagt, Halleluja, ich habe es geschafft mit Gottes Hilfe. Das war so schwierig, aber ich habe es geschafft. Mit Gottes Hilfe. Wann hast du zum letzten Mal über einen Sieg triumphiert? Jetzt kann ich. Zu mir kam vor Jahren jemand, sagte, Pastor, ich muss dir was erzählen. Jetzt kann ich endlich mal die Hände hochheben beim Beten. Ich habe gesagt, das ist doch gar kein Kunststück. Für den war es aber ein Kunststück. Beim Beten die Hände hochzuheben. Das ist ein Sieg. Ich habe mich gefreut, kindlich gefreut, dass er kam. Und es war noch Lehrer, Oberstudienrat sogar. Ich kann beim Beten die Hände hochheben. Ist das nicht Gnade? Und die Bibel sagt, ich will, dass Männer oder Frauen allerorts heilige Hände hochheben. Ich kann beim Beten die Hände hochheben. Kannst du das auch? Oder kommst du dir komisch und blöd vor? Ich kann in Zungen beten. Weißt du, das ist kein Kunststück, in Zungen zu beten. Du musst nur deinen Mund aufmachen und dann den Heiligen Geist sprechen lassen. Und dann fließt es. Dann kannst du in 5 Minuten 7 Sprachen sprechen. Wir müssen es gebrauchen. Da gibt es Leute, die sagen, Bruder Matthäus, wie empfange ich den Heiligen Geist? Es ist so einfach. Viel leichter als die Sündenvergebung zu empfangen. Bei der Sündenvergebung habe ich große Probleme gehabt, bis ich da glauben konnte, dass Jesus für mich gestorben ist, dass er sein Blut für mich vergossen hat und dass es die Verheißung auf mir gilt, wenn ich meine Sünden bekenne. Beim Zungensprache, der Christus ist schon in dir, der Herr ist schon in dir, deine Sünden sind vergeben, du kennst doch schon den Herrn. Und dann musst du nur Raum machen, dem Heiligen Geist Raum geben und anfangen zu sprechen. Der Heilige Geist hat keine anderen Stimmbänder als deine, keine andere Zunge als deine, keinen anderen Mund als dein. Und wir müssen dann sprechen. Und schon kannst du. Geh nach Hause, probier's. Nein, probier's. Es gibt so viele Menschen, die sind so feige und so ängstlich. Sie nehmen das Land nicht ein, sie sind so verunsichert, weil das könnte vom Teufel sein. Oh, und dann passt du auf. Hör doch auf, den Blödsinn der frommen Pharisäer zu hören und den Pastoren und so weiter, die es selber nicht haben. Und dann wollen sie anderen auch nichts geben. Fang an. Wie gefällt dir eine Geschichte, Gore West? Da ist ein junger Mann, der geht bei der Besiedlung Amerikas, da ist es Winter und da muss er über einen Strom da, irgendwo über Eisfläche durch. Und er weiß nicht sicher, ob er trägt das Eis mich oder nicht, legt sich auf den Bauch und robbt er da auf alle 4 mit Rucksack auf dem Puckel, robbt er da über die Eisfläche. Und dann plötzlich kracht das Eis. Oh, lieber Gott, bitte nimm meine Seele in deine Hand. Und flennt und plärrt und so weiter. Und dann liegt er flach auf dem Boden und denkt, das ist am besten, wenn das Eis bricht. Und dann sieht er, wie ein Pferdeschlitten mit Holz beladen durch den Fluss fegt. Und der liegt auf dem Bauch und robbt. Dann steht er auf, Du musst manchmal beschämt werden. Weißt du, du robbst auf alle vier und sagst, geht, das ist es möglich. Herr, trägt das Eis. Und dann kommt jemand anderes, so ein afrikanischer Bruder oder so asiatischer Bruder, und er sagt, Halleluja! Und dann fegt er über den Fluss. Und du auf alle vier. Und dann musst du vielleicht irgendjemand so neu bekehrt, weißt du, bist schon vielleicht 40 Jahre gläubig und kennst den Herrn Jesus aus dem FF schon, kannst auswendig alles, schon die ganzen Bibelsprüche und so weiter. Und da kommt so ein Jungbekehrter, Heiland, das ist für mich, Halleluja, Amen. Und er hat's. Und du bist immer noch 40 Jahre und sitzt noch in der Wüste und bist noch nicht rausgekommen aus dieser Dürre, aus der Trockenheit. Uns müssen manchmal Neubekehrte vormachen, wie man das Land einnimmt. So frische Babys. In Christus, die müssen uns vormachen. Deshalb, ich mach dir Mut. Schau so Jungbekehrte an. Schau so Leute, die nicht religiös versaut sind. Fang an, guck mal, wie die das machen. Die nehmen die Bibel, lieber Gott, alles was da drin ist, will ich haben. Und die kriegen es auch. Ohne Bibelstudium. Die nehmen jede Seite, das ist für mich. Und dann schreiben sie noch ihren Namen darunter. Einnehmen, nicht auf alle vier krabbeln. Hör auf zu krabbeln. Die Zeit, deine Krabbelzeit ist zu Ende. Jetzt musst du aufstehen. Ja, aber Christen krabbeln immer noch nach 20 Jahren. Sind immer noch so wie kleine Kinder krabbeln. Gott sagt, das was mein ist, oder Jesus erzählt in der Geschichte, das ist auch dein. Gott überlässt dir gerne sein Eigenum und sagt, alles was ich habe, will ich dir geben. Nimm einen Besitz, ich habe es dir gegeben, die Städte. Städte, die du nicht gebaut hast, du sollst bewohnen. Häuser die oder Gärten, die du nicht gepflanzt hast, die sollst du abernten. Alles ist für dich da. Du musst nur einnehmen. Weißt du, für dich hat ein anderer gearbeitet, du musst nicht mehr schuften. Jesus hat für dich gearbeitet, du musst jetzt nur noch einnehmen. Du musst nur kommen und einnehmen. Der Herr hat alles für dich gearbeitet, schon vorgearbeitet, ist alles schon vorbereitet. Der Tisch ist schon gedeckt im Angesicht deiner Feinde. Du musst dich nur hinsetzen und anfangen zu essen. Weißt du, aber du musst das alles im Geist anfangen. Du bist arm und du hast vielleicht kein Geld. Du musst einfach dich sehen, wie du am Tisch des Herrn sitzt und Geld zählst. Fang an, Geld zu zählen. Und du wirst Geld kriegen, wenn du anfängst, das Geld zu zählen. Im Glauben einnehmen. Verstehst du, viele Gott, der Sieg passiert zuerst hier im Glauben, im Denken. Du musst deinen Horizont sprengen, dann geht es weiter. Oder deine Gesundheit. Wenn du dich natürlich im Rollstuhl siehst, wirst du auch im Rollstuhl sitzen. Aber seh dich, wie du auf der Tanzfläche tanzt. Oder wie du ja irgendein Kunststück vollbringst. Oder Olympiamedaille gewinnst. Oder andere Siege erreichst. Du musst dich sehen wie ein Sieger. Du musst dir vorstellen können, dass du jetzt, es ist bald Urlaubszeit. Weißt du, wenn du, ja, ich bleib in meiner Hütte, bleib zu Hause, ist auch schön. Du sollst dich sehen, wie du da auf Bahamas oder was weiß ich, wo du hinfährst, wo du Urlaub machst. Aber wenn du deinen Horizont begrenzt, wirst du auch nie mehr kriegen. Begrenz dich nicht. Wenn du dich begrenzt, begrenzt du Gott. Du sollst aufhören, Gott zu begrenzen. Und sagen, Gott, dein ist Gold und Silber, dir gehören alle Schätze und guck mal, ich muss Knäckebrot essen. Na, Knäckebrot ist gut, aber so einen trockenen Kanten. Herr, das ist nicht meine Berufung. Finde heraus, was ist deine Berufung. Kannst du Könige vorstellen, wie die da am Tropf hängen? Kannst du Könige vorstellen und wir sind das königliche Priestertum Gottes? Es beginnt mit deiner Vorstellung. Deine Siege fangen mit deiner Vorstellung an. Und dann dankst du Gott. Und dann dankst du nicht, weil du das schon hast. Nein, du dankst, weil du das im Geist sehen kannst. Das ist für mich. Das Land musst du einnehmen, noch bevor du da über den Jordan gehst. Noch bevor du gestorben bist. Noch bevor du irgendwo was hast. Und das Land wurde verteilt, da waren sie noch in der Wüste. Und dann haben sie die Karte gemacht und da wohnt ihr, Judäa, und da wohnt ihr, die von Naphtali, da wohnt ihr, da von Zebulon und so weiter. Du musstest schon im Geist das Land verteilen. Und die Beute, da musst du schon die Beute verteilen. Das Fell kommt hier hin, die Knochen werden dahin kommen. Und das Fleisch. Und du musst vorstellen, wie das schmeckt. Weil sonst kannst du die Beute gar nicht genießen. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir in unserem Glauben, in unserem Denken, in unserem Inneren begreifen, das hat er alles für mich schon getan. Es gehört mir, es ist in meine Hände gelegt, ich muss es jetzt nur noch verarbeiten. Nimm ein das gute Land. Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir, dass du unseren Horizont heute Abend sprengst. Dass du unsere Augen öffnest, dass wir die Sterne sehen, den Sand am Meer sehen. Herr Jesus, wir sehen die Verheißungen, die du gegeben hast. Und das alles will ich dir geben, hast du dem Abraham gesagt. Und er hat dir vertraut und wir wollen dir auch vertrauen. Heiland, stärke unseren Glauben, auch wenn wir manchmal kleinkariert sind und kleingläubig sind. Herr, du möchtest deine Kinder stark machen. Stark machen in ihrem Verhalten, in ihrem Stehvermögen. Sie nicht, dass sie sich nicht erschüttern lassen, sondern dass sie stehen und sagen, in Gottes Namen, wir werden das Land einnehmen. Wir werden diese Probleme lösen und wir lassen die Hausbesitzer, Besetzer nicht in unser Haus hinein. Die haben in unserem Leben nichts zu suchen. Das, was Jesus für mich erkämpft hat, das nehme ich jetzt für mich in Anspruch. Was es auch immer ist. Halleluja. Lasst uns dem Herrn danken, lasst uns den Herrn preisen, lasst uns den Herrn anbeten. Auch wenn du Mangel hast, wenn du Sorgen hast, schau auf Jesus. Schau nicht auf das, was du hast, sondern schau auf das, was er für dich alles erkauft, alles für dich errungen und erkämpft hat. Gesundheit gehört dir. Es ist ein Geschenk Gottes für dich und das Geschenk musst du abholen und auspacken. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Amen.